Gute, ihr Bubu und Mädels. Ihr hört den Podcast Siggis Bar hier vom Bomber-Tobi und vom Stevie, gell?
Und der komische, dicke Kerl hier an der Theke, weißt du? Das bin nur ich, der Siggi.
Wenn du alleine bist, hey, geh in Siggis Bar. Komm rum hier. Für Schnaps und Pilz, geh in Siggis Bar. Hey. Frikadelle in Siggis Bar.
Alles frisch hier.
Mit Cowboy-Schorle in Siggis Bar.
Tobi.
Ja.
Wir laufen wieder.
Endlich.
Wie geht's dir?
Müde wie immer.
Ja?
Warum? So schnell geht's.
Warum heute?
Alltag einfach direkt wieder da, alles.
Stimmt, du warst im Urlaub.
Ja.
Da reden wir ein andermal drüber.
Ja. War aber schön. Schon wieder aufgebraucht.
Schon wieder aufgebraucht. Okay. Ey, wir machen es ganz kurz. Wir haben endlich wieder einen Gast.
Ja. Echt im neuen Jahr.
Diesmal echt im neuen Jahr, genau.
Das ist der erste echte Podcast aus 2025.
Stimmt. Den anderen hatten wir...
Habt ihr mitgekriegt, hört rein.
Genau, vorher aufgenommen, aber jetzt erst rausgebracht. Ich stelle ihn mal kurz vor, unseren heutigen Gast. Und zwar ist hier der Pomo.
Herzlich willkommen.
Gute.
Gut. ich habe immer die ehrenvolle Aufgabe, die Leute, die hier bei uns sind, zu beschreiben oder versuchen zu beschreiben, was die so gemacht haben. Da hilfst du uns mir und uns natürlich nachher auf jeden Fall hoffentlich noch dabei. Ich würde mal so ein paar Schlagworte sagen und dann würde ich sagen, gehen wir ins Detail bei den ein oder anderen Sachen. Aber ich sag mal so, jemand, der aus Frankfurt kommt, kennt dich definitiv. Er sollte dich kennen aus verschiedenen Gründen. Einer war natürlich auf jeden Fall, du hast einen der ersten Sneaker-Läden aufgemacht. Das ist richtig, ne?
Ja.
Also spezialisiert auf Sneaker, ne?
Genau.
Das auf jeden Fall. Dann haben wir vorhin schon im kleinen Vorgespräch gemerkt, dass du genau in der Zeit groß geworden bist oder auch dabei warst, als diese ganze, nennt man das Gangkultur in Frankfurt? Nennt man das so?
Ja,
Street-Gang-Kultur. Hier war, da gibt es auch mittlerweile... Vielleicht noch ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer, die das noch wissen, weil sie alt genug sind. Manche wissen es schon nicht mehr, da werden wir ein bisschen drüber sprechen.
Ja, Stichwort Hauptwache auch.
Stichwort Hauptwache, genau. Hatten wir auch schon ein paar andere Protagonisten hier, die darüber berichtet haben. Habe ich was vergessen? Was habe ich vergessen?
Ich finde, für einen Einstieg ist das okay.
Gell? Das sind schon mal gute Einstiegsthemen.
Oder?
Pomo.
Können wir was draus machen?
Können wir was draus machen, sehr gut. Dann lass uns doch mit dem Laden anfangen, oder? Oder willst du irgendwie weiter... Oder wollen wir... zeitgeschichtlich mit der anderen Geschichte anfangen?
Nö, wir können gerne mit dem Laden anfangen.
Ja, dann fangen wir mit dem Laden an.
Also, ich würde mal sagen, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht.
Mhm.
Ja, ich hatte in den Mitte der 90er Jahren hatte schon den ersten Laden im Öderweg.
Mhm.
Damals hieß es Planet. Der ist relativ klein gewesen. Da habe ich mit einem Partner, den Yüksel, kann ich ja sagen, Chemion-Jacken verkauft.
Mhm.
Und ich habe original alte Modelle aus den 60er, 70er, 80er Jahren von Adidas, Nike und sowas hatte ich da schon im Laden gehabt.
Mhm.
Und so fing das eigentlich an. Also es müsste so 96 gewesen sein.
Und weil du sagst, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht, war das da schon dein Hobby? Also war das dein Hobby und du hast dann gesagt, so, ich mache jetzt einen Laden mit extravaganten oder seltenen Sneakern und mit coolen Jacken?
Nee, ich hatte schon immer so ein Faible, also für Sneaker gehabt oder damals noch Turnschuhe. Ich habe mich dafür immer interessiert. Ich habe im Stadion auch schon immer geguckt, wer welche Schuhe trägt, ja, bei uns oder der Gegner, ja, also was für Modelle angesagt waren. Und bin dann irgendwann mal losgezogen. Ich habe damals in Oberursel gewohnt und ich wusste, dass es in Bad Homburg da noch, das war so 94, 95, noch ein altes Sportgeschäft gab. Dort bin ich dann mal hingefahren und die hat mich dann ins Lager gelassen. Und die hatte da wirklich noch 80er Jahre Nike-Schuhe, Nike-Air-Schuhe, also auch hier den 87er Air Max One und sowas, hat die alles noch original verpackt gehabt. Und hab das erstmal nur für mich immer geholt, hab die dann immer getragen. Und damals gab es in Bad Homburg das Gambrinos am Bahnhof, so eine Diskothek. Und dann haben mich dann viele Leute immer angesprochen, hey Pomo, wo hast denn die Schuhe noch her und so. Dann meine ich so, ja, eventuell könnte ich noch mehr besorgen von den Schuhen.
Okay.
Bin ich dann wieder hingefahren, habe dann aus dem Lager von der wirklich alles rausgekauft. Die hatte damals, glaube ich, auch nur Nike-Schuhe gehabt.
Mhm.
Kofferraum vollgepackt. Gibt es auch noch Fotos, wie ich aus dem Kofferraum die Schuhe verkaufe. Wieder ans Gambrinos gefahren und da fing das eigentlich an, so dieses Schuhbusiness.
Mhm.
Und ja, die Leute an einem Abend alles verkauft, ja. Okay. Dann wieder zu der hingefahren, die hat natürlich nichts mehr gehabt, hab sie gefragt, hier, ich brauche unbedingt nochmal Nachschub, wo könnte ich nochmal nachfragen, da hatte sie mir in Hamm, oben bei Dortmund, Richtung Dortmund gesagt, hier, da soll ich mal hinfahren, der hat alles, Adidas, New Balance und so, gab ja noch kein Handy und sowas, kein Internet, hab dann die Nummer rausgefunden, hab dort immer angerufen, der hat mich dann immer abgewimmelt, weil der nicht verstehen konnte, dass da einer aus Frankfurt alte Schuhe kaufen will. War ich aber hartnäckig, bin dann irgendwann mal selber hingefahren, der hat mich dann auch ins Lager gelassen und bin dann, glaube ich, mit 250 Paar Schuhen rausgekommen. Okay. Ja, also da waren wirklich Nike Waffle Racer von 1979 waren mit dabei, alte New Balance, alte Adidas, also eigentlich alles Running-Schuhe, mhm. Was ich persönlich auch geiler fand. Und die hatte ich dann quasi mit dem Yüksel dort im Laden verkauft, im Öderweg. Mhm. Ja, da kamen so die ersten Kunden, waren dann auch so der Shima, mhm. Der kam dann an, oder der Mengi vom Unity damals, so das waren so die ersten bekannten Kunden. Mhm. Das hat sich dann auch so rumgesprochen und dann gab es damals, glaube ich, dieses Groove-Magazin. Da haben sie so einen kleinen Artikel gemacht und dann kamen natürlich irgendwelche DJs, ja, die dann gesagt haben, oh, obergeil, wo hast denn die Schuhe noch her? Und so fing das Business eigentlich an.
Geil.
Dann hatte ich, dann war der Laden irgendwann zu, dann habe ich im Double Eight gearbeitet, das war so ein Hip-Hop-Klamottenladen hinten in der Stiftstraße, wo früher das Velvet Monkeys drin war. Mhm. Und dort habe ich dann auch angefangen, dort eine Wand zu machen mit den alten Schuhen. Und dann hatte ich dann das Glück, dass ich dann halt auch Einser Jordan irgendwie aufkaufen konnte. Und ja, und dann 2000 habe ich dann Holzgraben, mhm. War das, hatte ich eine kleine Ladenfläche zur Verfügung gekriegt, die war winzig, aber mit einem großen Keller. Und dort fing es dann eigentlich so richtig an, wo ich meinen eigenen Laden hatte. Und dann kam irgendwann halt auch die Firmen auf mich zu, also hier Puma, Nike, Adidas, haben gemacht, hier, wo hast du die alten Schuhe noch her? Bin ich mit denen runter ins Lager gegangen, also in den Keller rein und dann haben dann die Puma-Designer ihre eigenen alten Schuhe bei mir gekauft. Ja, und Adidas fing dann auch an, den Rekord irgendwie neu aufzulegen. Da fing diese Retro-Welle quasi an. Ja.
Und ich hatte also, wann war das ungefähr? So
2001 ungefähr.
Da gab es dann schon mal eine Retro-Welle.
Genau, da fing es dann an, okay. Ja, dass die Firmen dann gesagt haben, ja, den Schuh müssen wir doch mal neu auflegen und den Schuh müssen wir auflegen. Ja, so hat das so seinen Lauf genommen, sage ich jetzt mal.
Was mich kurz interessieren würde, was hat diese Dame in, was hast du gesagt, Bad Homburg war
das? Bad Homburg, ja.
In dem Laden gedacht und dann auch später der in Hamm. Da kommt jetzt jemand an und kauft einfach die alten Schuhe. Also haben die auch noch offen gehabt eigentlich? Also die Läden?
Ja, ja, die waren regulär offen.
Und die haben die halt einfach im Lager gehabt, weil die halt gefühlt keiner mehr haben wollte eigentlich.
Das war ja noch glücklich. Ich meine, was ja noch krasser ist, wenn du halt Schuhe aus den 60er Jahren noch findest oder 70er Jahren. Ich hatte mir dann irgendwann so eine CD-ROM gekauft. Da waren alle Adressen über Sportgeschäfte in ganz Deutschland drin. Also wie ein Telefonbuch, nur halt für einen Computer damals. Ich glaube, ich habe dann insgesamt 600 Läden angerufen in ganz Deutschland. Ja. Und mit Telefax. Und damals gab es ja noch Fax.
Ja.
Und von denen haben dann ungefähr noch 10, 15 zugesagt, haben gesagt, ja, wir haben hier die Bestände noch, dann haben sie es mir zugefaxt, alles. Bin dann direkt hingefahren, ob es jetzt Bayern war oder in Karlsruhe gab es noch diesen Roadrunner, der hat auch noch die alten Airwalks gehabt und so Sachen. Mhm. Ja. Und irgendwann durch Zufall bin ich dann mal nach London geflogen mit meiner damaligen Freundin und da gab es einen Stand, der hieß What Comes Around Goes Around. Und der hatte zum Beispiel gebrauchte Nike-Schuhe für 400 Pfund verkauft. Ja, und dann habe ich ihn angesprochen, habe gemeint, hier, pass mal auf, das, was du hier als gebraucht verkaufst, kann ich dir original im Karton besorgen noch. Und damals waren die 405, waren ja 1200 D-Mark. Also, dann meinte er, ja, geil, und schick mir halt dann auch mal so eine Liste. Und er war damals mit den Gallagher-Brüdern befreundet, von Oasis. Mhm. Und beziehungsweise der Gary Aston, der ist, ich glaube, jetzt Europachef von Adidas. Der war mit dem befreundet und er war wiederum mit diesem Gary Aston gut befreundet. Und dann haben die mir eine Liste geschickt, haben gesagt, hier, pass auf, die und die Schuhe brauche ich in der Größe. Ich hatte mir dann in Bad Homburg eine Garage angemietet, hat damals schon 1000 Paar alte Adidas schon da gebunkert, bin dann durchs Lager und habe dann 80% von denen, was die wollten, hatte ich halt auch wirklich alles da. Dann haben sie mir einen Flug bezahlt nach London, bin dann mit einer Tasche voller Schuhe hoch rüber geflogen, alles Cash gekriegt, ja, und will jetzt nicht sagen, die Summe sagen, mit wie viel Pfund ich wieder nach Hause geflogen bin und habe halt auch das Wochenende noch bezahlt gekriegt, ja. Und so war das, das war halt ein geiles Business. Ja.
Konnte man ein paar neue Schuhe wieder einkaufen damit.
Dann genau. Genau. Ja.
Sehr gut. Aber also was ich so krass finde, dass die sich nicht gefragt haben, okay, also einmal, was will dieser Typ mit den alten Schuhen? Ist ja vielleicht ein Gedanke, den die vielleicht hatten. Aber ich finde es so geil, dass sozusagen du ja mit der Erste warst, der auf die Idee gekommen ist, halt diese alten Schuhe zu vertreiben und du auch an den Mann zu bringen. Ne? Also
ein paar Schritte voraus einfach.
Oder ja, ja, ein paar Schritte voraus, safe, aber auch das.
Weil dann haben sie es auch geschnallt.
Genau.
Aber halt dann selber wieder auflegen, ne? Und dann.
Also es war jetzt kein Businessplan, den ich hatte. Das ja, war ja, einfach auch Zufall.
Ja, ja, klar.
Ja, und die Ladeninhaber, auf der einen Seite waren sie natürlich froh, dass sie ihre alten Restbestände weg haben. Ja.
Klar.
Und misstrauisch war erstmal keiner. Das kam erst später, wo es mit dem Internet anfing. Mhm. Und immer mehr Zeitungen oder über mich berichtet haben, über den Sneaker King, sage ich jetzt mal. Ja, mhm. Also ich hatte im Odenwald zum Beispiel jetzt ein Beispiel. Ein Laden, da kam ich dann irgendwann an, nachdem ich schon 3 oder 4 Mal vorher da war und die Schuhe wirklich für 5 D-Mark und so kaufen konnte, gell? Da kam ich dann an und da hat er einen Zeitungsbericht von mir gehabt, aus der Frankfurter Rundschau.
Aha, okay.
Ja, hier Sneaker gegen Frankfurt und verkauft die Schuhe da und dahin für die Preise, dachte ich, boah. Jetzt wird's teuer hier.
Ja, aufgeflogen.
Genau. Aber auch der war froh einfach, dass er die ganzen ja, alten Sachen weg hat.
Ja.
Man darf auch nicht vergessen, dass viele alte Schuhe auch, die Sohle hat sich gelöst und so Sachen. Ja. Also auch bei den 80er Jahren, bei diesen Nike Air Sachen, die Luftpolster waren alle im Arsch. Ja. Mhm. Also stabil waren wirklich nur so die Nike Legend, die Basketballschuhe, ja, ohne Nike Airsohle, die waren alle noch robust. Nike Blazer, so Geschichten, ja. Aber alles, was mit Nike Air zu tun hatte, löste sich auf. Ja, auch bei vielen Adidas-Schuhen und so.
Aber dass die Firmen selbst nicht mehr die eigenen Modelle haben. Also, weißt du.
Achso, zum Beispiel die Puma-Designer meinst
du? Ja, dass die sagen: Okay, pass auf, wir brauchen mal wieder so alte, um zu sehen, wie wir die Schuhe eigentlich früher gemacht haben.
Ja, ich war zum Beispiel bei Adidas in der Schweiz, hab die mal angerufen. Also in Deutschland wusste ich ja, dass es ein Museum gibt und die haben auch wirklich bis zur Gründung zurück haben sie ihre Adidas-Schuhe. Also die haben ein riesiges Archiv. Ja.
Ja.
Waren aber trotzdem immer wieder dankbar, wenn sie mal einen Schuh gekriegt haben, den sie selber noch nicht hatten. Und hatte ich dann auch das Glück, dass ich dann in Zürich dann angerufen habe bei Adidas, habe gemeint, hier, wie sieht's aus? Wollt ihr nicht auch mal hier so eine Art Museum machen? Und haben sie gemeint, ja gut, gute Idee. Ja. Und dann bin ich auch im Kofferraum voller Schuhe hin, ja. Und mit dem Koffer voller Geld zurück.
Sehr gut. Durch die Schweiz. Achso, das war quasi die Idee. Habt ihr nicht Bock, ein Museum zu machen, weil ich habe die Schuhe dafür.
Genau, okay, ja, ja.
Perfekt. Ja klar, na warum nicht?
Aber hier gibt's sowas nicht oder gibt's hier auch so ein.
Doch, in Herzogenaurach.
Ah ja, okay.
Bei Adidas in diesem Hauptquartier. Die haben also ein riesiges Archiv, da durfte ich dann auch irgendwann mal hin, ja. Also ich hatte dann auch Werbeartikel halt auch alles mitgenommen, ja. Alles, was man irgendwie ja, zu Geld machen konnte.
Ja.
Ich selber habe dann auch irgendwann auch gar nicht mehr gesammelt, ja, weil es zu einfach war, an diese Dinge ranzukommen.
Mhm.
Aha. Ja, also das ist, ja, wenn man jetzt irgendwann alles gesehen hat oder alles in der Hand hatte, ist es dann nicht mehr so interessant. Ja.
Okay, das heißt, du hast damals schon auch, ja, du hast ja gerade gesagt, gesammelt. Also das war, bevor du gemerkt hast, wie leicht es eigentlich ist, dran zu kommen, war das schon noch so eine Art Sammelleidenschaft?
Ja, also es gibt auch Aufnahmen, Videoaufnahmen. Ein Kumpel von mir, der hatte in Bad Homburg die Wohnung gefilmt. Ich hatte zum Beispiel den Nike Cortez hatte ich gesammelt, weil ich den Schuh einfach geil fand, von der Silhouette her und vom Schnitt und von den Farben. Ich hatte, ich hatte damals schon 140 Nike Cortez gehabt.
Okay.
Ja, also.
Dass es so viele eigentlich gibt, das ist schon krass. Also wenn man den.
Aber 140 verschiedene?
Ja.
Gab so viele verschiedene Modelle.
Welche mit Schlangenglieder, in Goldfarben. Wow. Also ich hatte dann durch Zufall in Paris so einen Miniladen entdeckt, die hatte zum Beispiel auch ihre Schuhe aus Japan importiert. Mhm. Und da gab es ja allein, also ich hatte dann auch nicht nur meine Schuhgröße gesammelt, also ich brauche ja US 12 und viele Modelle gab es halt gar nicht in der Schuhgröße. Ich habe dann auch US 10 gesammelt oder US 9. Die Hauptsache, ich hatte diesen Schuh einfach nur bei mir. Ja.
Okay. Aber hat man dann einfach gesagt, okay, da ist ein neuer, den nehme ich jetzt mit? Oder gab es, ein blöder Vergleich, aber gab es da eine Liste, einen Katalog oder sowas, was es alles gibt? Oder warum gibt es, also ich habe ja gar keine Ahnung, die ganzen unterschiedlichen Designs, ist das länderabhängig? Oder?
Damals war das noch länderabhängig. Also heute ist es ja international alles gleich.
Ja, okay.
Ja, also wenn Footlocker in Frankfurt einen Schuh rausbringt, den kriegst du auch bei Footlocker in Paris, bei Footlocker in London, ist alles gleich. Damals war es halt wirklich so gewesen, wenn du in London warst oder da gab es ja in JD Sports, ja, die hatten dann andere Modelle. In Frankfurt gab es ja wirklich nur den Footlocker damals. Paris gab es immer diese Courier Sports, hießen die. Und die hatten halt immer, als Beispiel jetzt den Cortez, wirklich nur für diese Ladenkette. Und die gab es auch nur in Frankreich. Und das war ja noch das Interessante. Ja, ich bin ja auch mehrmals nach New York geflogen und habe dann alte Air Force-Modelle rausgeholt. In Amerika war es halt so, die hatten so fast alle immer auch in so Lacktönen. Ja, so Lackorange, Lackgelb und so Sachen. Das hast du ja alles in Deutschland nicht gekriegt. Mhm. Ich weiß gar nicht, wann das anfing, dass die Ketten dann alle oder die Firmen irgendwie alles gleich gemacht haben. Also durchs Internet natürlich auch.
Ja, das hat wahrscheinlich eine Riesenrolle gespielt. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf, auf jeden Fall. Aber wo du gerade über das Schuhmodell Cortez gesprochen hast. Wir müssen das tatsächlich mal, wenn die Folge rauskommt, auch mal ein Foto davon.
Ja, ich muss selber gerade Instagram überlegen, weil der hat schon so viele Namen
von Schuhen. Ich kann dir sagen, wie du ihn erkennst, das ist der Forrest Gump Schuh.
Genau, der weiß-rote war ja so dieser klassische.
Genau. Und ich hab die Geschichte schon mal kurz erzählt. Ich werde sie jetzt trotzdem mal kurz erzählen, weil ich sie gerne dem Puma erzählen möchte. Wahrscheinlich wird er mich gleich steinigen, aber.
Oh nein.
Ich wollte auch diesen Cortez-Schuh unbedingt haben. Und der Klassiker war ja eigentlich ganz weiß. Also für mich war der Klassiker der ganz weiße mit schwarzen Nike-Zeichen und unten so ein bisschen schwarz an der Sohle. Oder umgekehrt im Hauptteil schwarz, Nike-Zeichen weiß und auch unten weiß. Und der Forrest Gump-Schuh war ja. Hat ein rotes Nike-Zeichen, aber unten war der blau.
Das, kann weißt gut du, sein. Ja.
Unten gab es ja noch so einen Ministrich an der Sohle. Ich wollte aber unbedingt den schwarz-weißen haben. Ich habe den nirgendwo gekriegt. Ich bin dann sogar nach Heidelberg gefahren, weil es da irgendwie auch einen kleinen Hip-Hop-Klamotten-Schuhladen gab. Und
von den Stieber-Twins, gell?
Es kann sein, dass es der war. Und dort hatten die aber auch nur. Also ich wollte den halt auch in meiner Größe haben, damit ich ihn anziehen kann und nicht sammeln. Und die hatten den in Schwarz-Weiß, aber nicht in meiner Größe. Und dann gab es eben nur dieses Forrest Gump-Modell. Ich fand aber irgendwie die Farbkombination halt nicht so gut. Ich habe die mir dann aber trotzdem gekauft, weil es die in meiner Größe gab. Und habe mir auf dem Heimweg dann im Schreibwarenladen noch einen schwarzen Edding geholt. Und habe dann das Nike-Zeichen und unten, ganz fein aber tatsächlich, halt schwarz gemacht. Die sahen auch für 2 Tage aus wie die Schwarz-Weißen, aber das hat halt leider nicht lange gehalten, ja. Mhm. Also eigentlich habe ich ihn versaut, den Schuh, tatsächlich.
Aber gut, das kenne ich. Damals gab es auch den Air Force in Weiß-Weiß und du wolltest dann halt auch irgendwie eine bestimmte Farbe haben und dann hast du den auch einfach mal angemalt oder so.
Ach, das hast du auch gemacht. Okay, dann war es doch nicht so schlimm, was ich getan habe.
Ja, heute gibt es welche, die machen das hauptberuflich.
Ja, habe ich auch schon gesehen. Gibt aber verrückte Videos, wie die Schuhe designen. Ne? Das ist echt verrückt.
Wie alt warst du da nochmal, als du das gemacht hast?
Naja, ich hatte einen Führerschein. Also ich bin mit dem Auto dahin gefahren nach Heidelberg. Ja, weiß ich nicht, 20, 21 so. Ja, das war.
Okay. Und was ist dann nochmal passiert? Ich glaube, die Geschichte geht noch weiter. Bist du nicht in den Regen gekommen oder
so? Ja, klar, der sah dann nicht lang gut aus, weil dann halt auch, obwohl es ein wasserfester Edding war, ist das, hat das halt auf dem Untergrund vom Schuh halt nicht lang gehalten. Ich meine, klar, wenn du mit einem wasserfesten Edding auf eine Wand oder so machst, das hält schon, aber auf dem Schuh hat's.
Damals gab es ja auch noch die PX, da konntest du ja auch nochmal, wenn du da.
Wenn man jemanden kannte, ja.
Ja, genau. Ich glaube, der Moses hat ja auch, glaube ich, konnte ja auch auf die PX. Sein Vater war ja, ja Amerikaner.
Stimmt. Ich kannte damals noch keinen, leider später dann schon, aber ja, aber das war auch ein Riesenthema früher. Also es gab ja ganz viele Klamotten, die man, auch selbst eine Levi's 501.
Ja,
man,
schwarze nicht, vor allen Dingen damals. Ja, das so war das Highlight. Bekommen.
Die schwarze Hose, ja,
ja genau. Die schwarze, ja, genau. Levi's, ja.
Weil es gab halt eigentlich nur dieses typische Blau.
Hm, genau.
Und nicht mal das helle, glaube ich. Ne? Das war
dann hatten sie auch weiße damals, gab es weiße 501er.
Wow, ja.
Das war auch schon was Besonderes.
Das war, ja. Konntest auch nie lange anziehen eigentlich. Aber
ich weiß, die mit der Kombi mit einer roten Bomberjacke. Ich weiß nicht.
Das war eine super Kombi, ja, genau.
Ja, wir waren in Hanau, die PX war riesig.
Ja.
Und da hatten wir auch einen, also einen Kumpel von mir, der hatte auch dann diese ID-Card.
Ja.
Und da kommt man dann auch mit, da gab es sogar eine Sports PX extra noch.
Mhm.
Und das war natürlich für mich auch ein Traum, ja. Krass. Da habe ich dann auch einige Cortez rausgeholt.
Sehr gut.
Hätte ich das damals gewusst?
Für 140 und das wären ja wahrscheinlich nicht die
einzigen. Die sind alle an der Wand.
Also in Kartons?
Nee, die alle mit Schnürseln an die Wand genagelt, weil so viel Platz hatte ich gar nicht gehabt. Ja.
Okay.
Ich hatte ja auch zusätzlich noch, keine Ahnung, 100 original auch 80er, 90er Jahre von Nike, also Modelle.
Mhm.
Ja, die hatte ich ja auch schon gehabt.
Willst du dich auf eine Marke festlegen können?
Also damals, also Nike auf jeden Fall.
Ja, okay.
Heute gar nicht mehr. Also es interessiert mich überhaupt nicht mehr so das Thema.
Ja.
Ich würde sofort irgendwo hinfahren, wenn einer sagt, hier Pomo, ich bin jetzt gerade in Bayern, in irgendeinem Dorf und ich habe im Schaufenster in so einem alten Sportgeschäft alte Schuhe gesehen und ich hab da reingeguckt und das ganze Lager ist noch voll. Würde ich sofort hinfahren. Ja. Muss man nicht drüber reden. Da ist die Leidenschaft noch da.
Ja.
Aber so dieser aktuelle Schuhmarkt oder Sneakermarkt, der interessiert mich halt gar nicht.
Ja.
Und heute, hier, wir tragen beide jetzt Red Wings.
Ja.
Das sind so zeitlose Schuhe.
Ja.
Ja.
Aber ich würde gerne nochmal nachhaken. Ja. Also, ich weiß nicht, ob das beantworten kann, aber wie kommt es zu so einer Faszination von Schuhen? Also, du hast gesagt, im Stadion und so, ne, hat es angefangen, mehr oder weniger. Aber ich will immer verstehen, wie wir haben auch das mit Marc von Sapeur und so, mit Daniel auch, diese Leidenschaft für Klamotten oder Schuhe, ist einfach, man sieht es und sagt, das finde ich geil und ich will mehr davon machen oder haben. Oder
ich würde jetzt bei mir sagen, es ist angeboren. Also es war jetzt,
okay.
Also ich bin ja Jahrgang 66, also ich habe so die 70er Jahre, da gab es ja schon für die Kinder diese Adidas Trainingsanzüge. Es gibt so alte Polaroid-Fotos, wie ich an Weihnachten einen Adidas-Trainingsanzug anhab und dazu die passenden Adidas-Schuhe. Und bei mir war das einfach drin. Ja, also das war schon so, dass ich gesagt habe, als erster Schultag, so wer Puma trägt, sind so diese Billigschuhe. Ja, und Adidas sind schon die coolen Schuhe. Da habe ich schon so krass drauf geachtet. Es gibt ein Konfirmationsfoto, da habe ich einen braunen Kordanzug an, also ich bin evangelisch logischerweise, ja, und habe dazu braune Adidas Sneaker, ja.
Okay.
Also da hatte ich schon so, es war einfach schon drin.
Los, ja.
Ja.
Sehr gut.
Ich hatte braune Adidas Schuhe, passend zu diesem braunen Kordanzug.
Wie alt ist man, wenn man das hat?
Habe ich auch gerade überlegt. Wie alt ist man
12. Bei Konfirmation?
12, glaube ich.
Ja, in dem Alter schon 12. So, also in 12, wenn ich mir die Fotos angucke, die, wie ich aussah mit 12, ich glaube, ich habe so selbst gestrickte Pullis von meiner Mutter angehabt und so.
Ja, aber nee, bei mir war es auch.
Das war
6, 7, 10, doch 11. Doch, ich bin mit so 11, 12 in die weiterführende, also in die 5. Klasse gekommen. Da war ich auf der Ernst-Reuter-Schule für ein Jahr und da hat es bei uns auch dann angefangen, so mit, ich sage jetzt einfach mal so, auf Mode achten. Und so. Und ich weiß noch, große Markennamen, die ich noch im Kopf hatte, waren auf jeden Fall Edwin als Jeans.
Jeans Edwin, ja.
Genau, dann noch Furucci.
Fiorucci,
genau.
Also eine italienische Marke.
Genau, ja. Das war irgendwie auch wichtig. Also eine von beiden musste
schon. Dann gab es noch die Liberto Jeans.
Stimmt, Liberto gab es auch noch. Und Diesel halt auch schon damals, ne? Mit dem Streifen in der
Aber Diesel fand ich damals schon immer scheiße. Liberto fand ich geil. Die hatten damals diese Chinos gehabt, diese beigefarbenen.
Ja, genau, stimmt.
Ja. Und dann dazu die Chucks angezogen.
Genau, so ging's los, ja.
Ja, aber bei mir war es tatsächlich nur Levis. Das ist wahrscheinlich auch, weil die Leute drumherum das hatten.
Bist auch ein bisschen später.
Ja, aber es war auch, na, wobei, das war auch Anfang der 90er musst du gewesen sein.
Ja, aber du bist ein ganz kleines bisschen jünger. Manchmal
stimmt, liegen da das nur vergesse so ich ja. Ja, das war dann 5 Jahre später. Nein, Spaß. Aber, nee, weil das weiß ich, weil da habe ich nämlich meine Mutter genervt, dass ich unbedingt auch mal eine 501 haben wollte und dann habe ich einen 501 Gürtel gekriegt. Weil die Hose war noch nicht drin.
Wow.
Aber so immerhin. Jetzt, ja, aber ich habe dann später tatsächlich die 501 gekriegt und ja, aber ich hab das letzte Mal schon überlegt, was ich für Schuhe hatte. Weil ich dann eben nicht drauf geachtet habe, aber ich habe irgendwann ein Foto gesehen, da hatte ich so schwarze, knöchelhohe Air Force One an und so ein Kram. Ja, ja. Also ich glaube, da war man schon so, also keine Ahnung, wie gesagt, ich habe da mich nicht irgendwie groß interessiert, mir müssten die halt gefallen und ich weiß nicht, aber
bei so mir war es mit der Bomberjacke. Das war 1980, habe ich eine zu Weihnachten gekriegt.
Boah, krass.
Von meinem Vater, da war ich 14.
War aber noch eine grüne, oder?
Eine grüne, ja, ja.
Die waren eigentlich so die
da gab es auch noch keine Alpha, also das war, die hast du damals in so Waffenläden gekriegt.
Aber das wäre meine
oder so
Frage.
Army Shops. Nee.
Ja. Und war das nicht schon immer Alpha?
Das war damals noch keine Alpha.
Das hat nämlich mein Vater letztens zu mir gesagt, weil ich bin mit ihm an der Berliner unten an dem Alpha-Laden vorbei.
Mhm.
Das ist jetzt ein neuer
an der Ecke, ne? So ein Flagship-Store.
Ja. Genau. Und dann fing er, ich muss sagen, der meckert manchmal ganz gerne. Und dann hat er, was ist denn das jetzt hier? Ich so, ja, das sind die Bomberjacken, wie du so früh auch. Nee, das sind die nicht. Und ich so, doch, Papa. Und dann hat er mit mir versucht, eine Diskussion anzuzetteln. Von wegen, weil ich dachte ehrlich immer, dass das schon immer die gleiche Marke war. Mhm. Weil es gibt auch ein Bild, wo er drauf ist mit meinem Onkel noch und so. Und die haben auch alle damals grüne Bomben. Also die hatten so diese weißen, dünnen T-Shirts, die auch aus der PX, glaube ich, waren.
Vielleicht, Fruit of
ich glaube, es war sogar Fruit of Loom.
Ja.
Auch ganz mini, schneller Exkurs. Ganz große Enttäuschung leider von dieser Marke. Ich habe nämlich letztens im Rewe hatten die so einen Aufsteller. Da gab es T-Shirts, ich glaube Sweatshirts, also einfarbig, schwarz und weiß, ohne Kapuze und Jogginghosen. Und ich dachte mir so, geil, ich hole mir im Fünferpack oder so. Nee, 7 sogar. Habe ich mir 7 weiße T-Shirts geholt, weil ich dachte, so cool, so zum Drunterziehen und so, diese, also ich weiß nicht, ob die verändert haben, also ich glaube, früher waren die nicht so schlecht, die kannst du leider nur noch als Putzlappen benutzen.
Und dann gab es ja noch Hanes.
Hanes, stimmt.
War auch noch so eine Ami-Firma.
Genau.
Ja, so einfarbige T-Shirts.
Genau. Und der hatte damals dann auch so nämlich so eine originalgrüne Bomberjacke, genau, die hast du halt eigentlich nur in so Ami-Shops oder so bekommen.
Da fingst du dann an, so Jogginghose. Und dann fingst du dann auch an mit dem Nike Blazer, das war, oder Nike Legion, so die ersten, die Nike Tube Socks und dann halt die Bomberjacke dazu. Das war so das erste Gang-Outfit, sage ich jetzt mal, obwohl das noch keine Gangs, also zu dem Zeitpunkt gab es noch keine Gangs in dem Sinne, aber es war so die erste Kultur, wo man jetzt sagt, okay, da hat sich jetzt was entwickelt, so vom Outfit her.
Hat sich aber relativ lang gehalten, finde ich. Also ich finde diese Kombination, ich muss auch sagen, ich finde eine Bomberjacke zum Beispiel ist eins der Kleidungsstücke, die für mich gefühlt jetzt einfach mal die meisten Revivals erlebt hat. Mhm. Oder findest du nicht?
Ja, also die vielleicht gar nicht wirklich weg war, oder?
Ja,
gut, also ich sag mal so, es gab jetzt eine Zeit lang Leute, die mit einer Bomberjacke rumgelaufen sind, die hätten halt in den 80er Jahren, hätten sie, sag ich jetzt mal ganz ehrlich, mit der Bomberjacke auf die Fresse gekriegt und hätten gesagt, hier, zieh mal die Jacke aus. Ja, ja. Also da versuchen dann, oder haben dann so Leute versucht, die Bomberjacke zu tragen, um irgendwie was darzustellen, was sie aber in den 80er Jahren nie wären. Ja.
Mhm.
Das war wirklich schon so, die Jacke war wirklich so für die Stadtteile. Da fing es ja dann an, wo man den Stadtteil eingestickt hat. Ja, also ich war früher Nordweststadt war ich halt immer gewesen. Also ich bin in Steinbach aufgewachsen.
Mhm.
Und da sind wir schon mit 14 sind wir mit den Mofas in die Nordweststadt gefahren. Also ich hatte zum Beispiel 1983 habe ich die Ebbelweifront FFM gegründet. Da waren wir mit ein paar Jungs aus der Beursel, aus Steinbach und aus der Nordweststadt. Ja, die Nordweststädter hatten wiederum schon ihren Stadtteil eingestickt. Ja, also das fast jeder Stadtteil. Da gab es ja dann die ersten Auseinandersetzungen mit Hausen, war ja so Nachbarstadtteil. Und Club 77 damals, Bockenheim und ja, so fing das ja dann auch an.
krass, also das hatte ich zum Beispiel, also ich, die Namen sagen mir auch alle was, aber das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, dass das da schon angefangen hat, auch mit das wirklich auf die Jacken und so zu sticken, ne?
Ja, also ich habe auch ein Foto von 83 mit grüner Bomberjacke, blonde, lange Haare. Und da steht dann auch Appleboy Front FFM. Hatte ich dann auch schon, war schon geil. Aktiv. Wir hatten dann auch hier Steinbach, gab es auch Jungs, die hatten in Steinbach eingestickt, dann eine Obusel Taunus, also selbst in Bad Homburg gab es dann, gut, das war dann ein bisschen später, das war eher so Ende der 80er Jahre, gab es dann auch eine Gang am Kurhaus, ja, selbst in Using da hinten, also im Hintertaunus, das war überall dann.
Verrückt. Ja, aber ich frage mich, wo kommt das her? Also so richtig mit diesen Gang, ist es so praktisch entstanden oder gab es dafür Vorbilder so aus den USA oder?
Definitiv The Warriors, also dieser Bandenfilm. Das war direkt, der kam ja schon 79 raus. Ja. Ich weiß gar nicht, wann er in Deutschland im Kino war, aber das war ja das Geilste, was es gibt. Also so ein Film, den habe ich über 100 Mal gesehen. Also ich kenne jede Szene auswendig. Mhm. Und der Film hat schon sehr geprägt. Ja, genauso wie beim Fußball halt so die englische, die Skinhead-Szene, ja, die dann auch Anfang der 80er Jahre nach Deutschland kam. Also es gab dann eigentlich nur so zwei Bereiche. Also Skinheads hat mich nie angesprochen, weil dieser Look einfach nur so dieses Glatze, Springerstiefel und Bomberjacke, das war für mich nichts. Aber so diese Streetgangs, einfach dieses etwas bunter Kleiden und sowas, das fand ich halt einfach viel, viel geiler.
Also, ich habe den tatsächlich auf meiner Liste. Ich habe so eine kleine Liste im Handy mit Filmen, die ich irgendwann, wenn ich Zeit habe, einen Film zu gucken, gucke ich immer so kurz auf die Liste. Okay, dann suche ich mir davon einen aus. Da steht auf jeden Fall auch Warriors drauf.
Hast du nicht geguckt?
Doch, ich kenne ihn. So, aber ich will ihn mal wieder gucken. Ich habe ihn noch nicht so oft geguckt wie du. Aber ich habe früher mal Musik gemacht und da haben wir ein Musikvideo gedreht. Und das haben wir auf Coney Island gedreht.
Ach komm, ja. Da war ich auch schon zweimal.
Ja.
Und, am Riesenrad.
Genau. Und ich bin nicht dran vorbeigekommen, mir in so einem wirklich typischen Souvenirshop, aber einfach ein schwarzes T-Shirt mit weiß The Warriors, also mit dem Logo, so wie es im Film halt war, drauf zu kaufen. Leider ist es halt nicht so qualitativ nicht so gut gewesen, das Shirt, deswegen ist es relativ... Ist
rausgewachsen.
Kurz. Auch das, ja. Genau, ich bin auch rausgewachsen. Ja,
ich bin extra diese Bahnstrecke runtergefahren.
Ja, genau, die Park fahren im Film. Runter, ja. Genau. Und es war schon cool, so den Film gesehen zu haben und dann halt dort zu sein und zu wissen, dass das da gespielt hat, wurde ja auch größtenteils da gedreht. Eigentlich doch alles wurde ja komplett, ja doch, also das wurde alles an den Originalschauplätzen gedreht, ne? Aber ich muss sagen, ich habe letztens dann einfach mal aus Spaß nochmal einen Trailer von dem Film angeguckt. Mhm. Und also klar, ist halt ein alter Film, ne? Das darf man halt nicht vergessen. Aber ich find's schon witzig irgendwie, wie so diese verschiedenen, also da sind ja auch, ich sag jetzt mal so, da sind schon auch ein paar Gangs dabei, wo man sagt, okay, gefährlich sehen die jetzt nicht aus. Weißt du, was ich meine?
Ja, also diese so, Orphans.
Zum Beispiel, genau.
Dieser hässliche Typ.
Genau. Weißt du, so, also ich sag mal, also ich kann das voll verstehen, dass man sich das quasi als Vorbild genommen hat, dass man sagt, ey, guck mal, wie geil, das ist eine Gruppe, die ist so gekleidet, das machen wir auch. Bei manchen ist es ein bisschen... sehr crazy.
Ich meine, optisch gesehen waren ja die Baseball-Furies schon die coolsten. Ja, ja. Diese geschminkten,
genau.
Mit den Baseballschlägern, die haben ja auch diese alten Nike-Schuhe noch an. Ja. Ja. Ist natürlich dann doof, wenn sie dann da im Park mit den Baseballschlägern auf die Fresse kriegen. Ja. Aber optisch gesehen fand ich die schon immer am geilsten.
Ja.
Ja. Oder die unten in der U-Bahn-Station da mit den Latzhosen, mit den langen Haaren. Die hatten ja alles so gestreifte Sweatshirts oder T-Shirts an.
Genau, und Latzhosen.
Und Latzhosen, ja. Und das war ja auch so eine Mode. Das kam ja dann auch mit diesen Latzhosen, kam ja auch dann zum Fußball.
Ja.
Ja. Die fand ich halt auch optisch geil, mit allem so, mit ihren langen Haaren.
Ja.
Und ziemlich cool, die Jungs. Die Warriors selbst fand ich jetzt als Gang optisch jetzt auch nicht so ansprechend. Ja.
Die hatten eigentlich auch nur eine Weste, oder?
Ja, genau.
Die meisten hatten nichts, also freier Oberkörper und die Weste drüber, ne?
Genau.
So eine Art Kutte eigentlich.
Ja.
Ja, genau.
Oder Wanderers, auch ein sehr geiler Film.
Wollte ich gerade ansprechen. Genau, Wanderers ist eigentlich auch ein ganz geiler Film. Ja. Und die haben nämlich so, die haben Baseballjacken, ne?
Genau.
Mit The Wanderers hinten drauf.
Hm.
Ja, stimmt.
Ja, da gab es ja diese Dougie Boys.
Genau, Dougie Boys. Das sind die, die so ein bisschen schmutzig sind, mhm, auch alle und so. Ja, der auch stark, der Film. Und wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema Film sind, ist auch Outsiders oder The, mhm, Outsiders. Ja, da gibt es ja nur zwei. Da gibt es ja die Reichen, glaube ich, Greasers werden sie genannt. Nee, Greasers sind die, die die Hauptrolle spielen, und die anderen heißen, glaube ich, Socks.
Ja, ja,
weil die so ein bisschen Hochwasserhosen haben, an denen ihre Socken sehen kann. Das sind sehr bekannte Schauspieler dabei. Patrick Swayze,
wollte ich grad sagen, ja.
Patrick,
ja,
Swayze spielt damit.
Ja, Sheen, oder?
Ja, ja, genau. Beide Sheen-Brüder, glaube ich, sogar.
Ja, der ist es, ja.
Witzigerweise spielt sogar der später dann Karate Kid.
Stimmt,
der spielt eine Hauptrolle in der Große, ja. Auch starker Film, stimmt. Aber okay, das heißt, dass eure Mode damals auch so schon dann geprägt war, so ein bisschen aus den,
ja,
aus den,
ja,
Filmen.
Auf alle Fälle, ja.
Aber es ist ja oft so gewesen. Ich meine, später, ein paar Generationen später, waren es dann halt irgendwie die amerikanischen Gangster, für, also mit Gangster meine ich jetzt so Boys in the Hood oder Menace to Society oder so, wo dann halt jeder wollte irgendwie eine beige Dickies-Hose haben.
Das war dann nicht mal meine Welt.
Nee, da also bei uns, war es später, ne?
Also genau, bei uns später, war genau. Das Anfang, naja, Mitte der 80er, bei uns kam es dann mit Chemillon rüber, mhm, die französische Marke.
Ja.
Aber wer damit angefangen hat, kann ich auch nicht sagen. Und warum genau diese Firma,
ja,
so populär war, das kann ich auch nicht sagen. Also ich hatte meine erste Chemillon-Jacke 84 und da gab es ja damals das United und die Flip Machine in Frankfurt.
Ja.
Und die waren so die ersten, die auch Chemillon hatten. Das weiß ich noch.
Die waren auch damals schon sehr teuer, ne? Oder vergleichsweise?
Ja, kann. Also es war ab 400 D-Mark aufwärts.
Du hast schon für eine Jacke? Ja. Ordentlich. Was war die teuerste?
Die Port Ambion, ich glaube, die hat damals schon 1000 D-Mark gekostet, die schwarze klassische Lederjacke.
Mit dem braunen Streifen unten?
Nee, das, ah, nee, was das du ist meinst, die ist die Cosmos.
Cosmos,
ja, ja. Die war, glaube ich, damals um die 600 D-Mark oder so.
Aber ich glaube, die Cosmos war bekannter, oder?
Im, ja, Sinne, ja, von die, das war die Kultjacke überhaupt, Kult, genau, ja, also in jeder Stadt.
Ja.
Also auch gerade beim Fußball.
Ja,
das war auch die begehrteste Jacke, also das war ja dann so an der Aufwache. Wenn du da mal keinen kanntest und bist da vorbeigelaufen, dann konnte es auch mal passieren, dass man sie dir abgenommen hat.
Ja.
Abgerippt.
Ja, genau, abgerippt.
Ja.
Und es gab noch, war das, ich korrigiere mich, oder sag du mir, welche Marke es war, es gab so eine ganz dünne, ich will es gar nicht Weste nennen, weil es ist eigentlich keine Weste gewesen, die man so drüber ziehen konnte über alles.
Mhm.
Also hast du eigentlich am Rücken nur so ein Streifchen gehabt und
an diese Lederwesten vom Club 77, das war dort das Markenzeichen.
Nee, oder? das war auch, gab's auch von Chemillon. Das, okay, war, glaube ich, schon irgendeine Lederjacke noch irgendwie so mit drin.
Aha, okay.
So schwarze.
Ja, genau.
Waren das, ja, ja.
Ja, genau. Ja. Okay.
Ja, weil die haben die teilweise über die Bomberjacken gezogen.
Ja, genau.
Ja.
Genau. Ja, okay. Sind wir ja so fast schon ein bisschen ins Thema reingerutscht. Zum Thema Gangkultur. Da warst du ja tatsächlich, ich sage es einfach mal, mittendrin, weil es altertechnisch genau reingepasst, also hast du da genau reingepasst. Hast ja schon ein bisschen angesprochen, dass viele inspiriert waren, kleidungstechnisch halt aus den Filmen. Und ich meine, es gab auch verschiedene, also nicht nur die Stickereien, die du vorhin erwähnt hast, dass da Leute ihre Stadtteile eingestickt haben, sondern es gab auch irgendwie Farben, also auch bei den Bomberjacken zum Beispiel, ne, gab es festgelegte Farben, ne?
Ja, also es war jetzt nicht so, dass eine Gang einen Anspruch hatte auf eine bestimmte Farbe.
Ja.
Also anfangs gab's ja einfach auch nur die grüne Bomberjacke.
Ja, ja.
Das, ich glaube, die ersten, die mir so bewusst waren noch als Street Gang, das waren hier aus dem Gallusviertel, die Beach Boys Kamerun hießen die. Die hatten zum Beispiel schwarze Bomberjacken und in Gold eingestickt.
Mhm.
Ja, dann gab's die Jüngeren von denen, die nannten sich Beach Boys Kamerun. Oder was habe ich jetzt so?
Nee.
Doch, eben hast du gesagt, Beach Boys Kamerun waren die goldschwarzen. Also schwarze Jacken mit golden
eingestickt. Genau, und dann gab es die Atomic Dukes Kamerun auch noch. Die hatten zum Beispiel blaue Bomberjacken.
Ah, okay.
Ja, das war so das Erste, was mir damals so aufgefallen ist. Ja, weil die waren ja auch oft dann am Bahnhof, wenn wir nach dem Spiel irgendwie am Bahnhof aufgetaucht sind. Da kamen die dann auch hin und einmal hatten die auch so ein Treffen an der Hauptwache und wir kamen da auch gerade mit, keine Ahnung, 100 Leuten hin und da standen die da auch da an der Treppe und so und sind dann auch wieder verschwunden. Und dann gab es ja irgendwann auch die bordeauxfarbene Bomberjacke, ja, aber das kam Ende der 80er, sage ich jetzt
ja
mal.
Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, weil das, ich meine, andere Generation, aber das kann ich mich nämlich auch dran erinnern. Gerade das mit den Farben, das war, was ich vorhin gesagt habe. Da gab es diese Bordeaux-Farbe mit der weißen Levis dazu. Das irgendwie habe ich noch im Kopf. Und dann blau und hin und her. Und dann kam es ja auch mit dieser mit diesen Ami, mit den, ja, mit den Teamline-Dingern, also dass die halt, ich weiß nicht, ich kann mich nur grob dran erinnern, dass die Rödelheimer immer so ganz viele Basketball-, Football-Caps und Jacken und sowas, das kam ja dann auch später. Aber das war dann
ach
halt
so, ja, aber das war wirklich viel später. Es gab ja noch ganz wilde Farben.
Also
es gab
Anfang
ja
auch, der 90er war das.
Ja, aber es gab ja auch eine silberne Bomberjacke dann irgendwann, es gab eine weiße, es gab ja gefühlt wirklich dann viele Farben.
Ja. Aber genau, das hatte da auch nichts mehr mit Gangs zu tun. Ja. Also das.
Dann war es schon Mode.
Genau.
Ja. Ne? Ja. 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 Du hast gerade ein bisschen angesprochen, weil du sagst, wie waren die, du hast gesagt, Club 77 war Bockenheim, ne?
Genau.
Dann haben wir gesagt, Lamina war, gab es
das Bockenheim? War Hauptwache.
Das war Hauptwache,
okay. Genau, das waren Italiener, Spanier gemischt, Marokkaner waren mit dabei.
Aber das waren ja keine Leute, die, also an der Hauptwache hat man ja nicht wirklich gewohnt.
Nee, die haben sich da einfach dann getroffen. Das war jetzt auch kein Stadtteil, wo man sagen kann, hier Lamina war aus einem bestimmten Stadtteil.
Ja, okay.
Die haben sich da irgendwie immer an der Hauptwache schon getroffen gehabt. Ich kann jetzt auch nicht sagen, wie sie auf den Namen gekommen sind. Mhm. Das wissen wahrscheinlich die wenigsten noch. Ja, es waren auch zwei Deutsche, die Mitgründer waren. Also die waren auch von Anfang an mit dabei. Und dann klar, der Carlos. Also eigentlich so der bekannteste. Also mit den Leuten habe ich heute auch immer noch Kontakt.
Ja.
Einige sind halt auch verstorben, die damals an der Hauptwache so mit dabei waren. Aber wir haben auch zum Beispiel so eine WhatsApp-Gruppe, wo man dann sich so ein-, zweimal im Jahr auch dann nochmal trifft, alle zusammen.
An der Hauptwache?
Ach, an der Hauptwache.
Ja. Geil, ja.
Okay. Oder geht was zusammen essen oder klar, so, ja.
Aber Startpunkt ist Hauptwache, oder?
Genau.
Geil, ja, okay, finde ich geil. Sehr gut. Okay, dann fragen wir doch mal ganz direkt, zu wem hast du denn gehört damals?
Zu Adlerfront.
Okay.
Also ich war eigentlich immer beim Fußball aktiv.
Ja, ja.
Und war auch 82 bei der Mitgründung, habe ich miterlebt, bin aber kein Mitgründer. Das waren hauptsächlich Jungs aus Bräuningsheim damals. Hatte aber schon einen damals gekannt, aus dem G-Block damals, da waren ja auch so diese Fanclubs, Fanclub City, Fanclub United, alle noch da mit diesen Kutten. Und hab mich damals halt auch schon immer dafür interessiert, was nach dem Spiel passiert, was vor dem Spiel passiert, was eventuell während des Spiels passiert, also das hat mich schon immer gereizt, ja. Bin ja auch in Steinbach in so einer Hochhaussiedlung.
Aus modischen Gründen natürlich.
Groß geworden und da ging es auch schon relativ früh. Hast du ja dann große Gruppen gehabt, wenn du dann in so Hochhäusern wohnst. Und da war es auch schon gang und gäbe, dass man sich da irgendwie, sag ich mal jetzt, geschlagen hat. Mhm. Ja. Und es gab Leute, die waren halt dagegen und abgeneigt. Und es gab halt Leute, die hat das dann schon irgendwie fasziniert. So, den habe ich dann halt gehört. Und wir sind dann 1979 mit vier Jungs aus Steinbach damals auch dann mit der S-Bahn direkt ins Stadion gefahren, in G-Block damals schon reingegangen und ich habe dann halt auch da schon geguckt, so was gibt's da für so eine Art wie Gangs, ja, also ja. Fanclubs, Fanclub United, die hatten halt einen riesen Totenkopf als Aufnäher hinten drauf, das fand ich schon geil. Mhm. Also hast du da schon immer so geguckt, was sind das für Jungs, ja. Fanclub City fand ich cool, weil der Name irgendwie cool war. Also City, weißt du, so was Englisches halt auch alles. Ja, und da habe ich mich dann da schon immer so orientiert. Mhm. Und wollte da schon relativ früh dazugehören.
Aber das war ja tatsächlich dann wirklich komplett fußballbezogen, ne? Weil das war ja dann wirklich, also da war ja, ich sage jetzt einfach mal, egal aus welchem Stadtteil du kommst.
Genau.
Da, um da dazu
ja, zu gehören. Ja, genau. Das war dann, auch, also. Wenn du am Hauptbahnhof dann warst, da kamen dann wirklich so die Jungs aus dem Umfeld, das kamen ja auch welche aus dem Taunus, dann aus dem Odenwald oder so. Und die wenigsten kamen ja wirklich aus der Stadt, die zum Fußball gegangen sind. Mhm. Ja. Also nicht so viele. Und dann so Anfang der 80er fing das dann leider an, muss ich sagen, wo sich die Stadtteile halt so untereinander gestritten haben. Sonst hätte Frankfurt, glaube ich, auch eine riesige Hooligan-Szene gehabt. Hätten die sich damals nicht untereinander.
Ach so, weil die Stadtteile dann halt, ich sage es einfach,
genau,
Probleme miteinander hatten.
Ja, ganz genau.
Und, aber ich frage jetzt ganz blöd. Wenn du Teil der Adlerfront warst, warst du ja nicht gleichzeitig noch irgendwie, keine Ahnung, beim Club 77 dabei oder sowas in der Richtung? Oder gab es deshalb dann auch Probleme, weil wenn die Stadtteile untereinander Stress hatten, dass das dann irgendwie nicht mehr gepasst hat?
Na gut, also ich war ja, wie gesagt, schon viel in der Nordweststadt, hatte ja dann da auch Apple-Wahlfront gegründet. Das war aber eher so ein privates Ding, dass ich unter der Woche auch ein bisschen Action habe. Ja, also weil Fußball war ja immer nur am Wochenende.
Ja.
Und da hast du dann natürlich dann auch irgendwann mal unter der Woche den Ärger gekriegt, weil es dann heißt, hier, der ist doch bei der Nordweststadt dann. Ja, und dann kam natürlich dann auch, kann passieren, dass dann einer zum Fußball gekommen ist, der gesagt hat, hier, du warst doch auch jetzt an der Aktion beteiligt. Also,
okay.
Aber die Art davon, das war schon so, dass man wirklich das so ein bisschen getrennt hatte dann.
Ja, okay.
Ja.
Ich find's voll, also man hört ja immer mal wieder, vor allem auch wir hatten jetzt auch ein paar Jungs hier, die durch die Hauptwache zum Breaken gekommen sind. Ne, also jetzt Pino und die We Were the Crown Jungs haben ja auch, hat ja auch die Hauptwache eine, sag ich jetzt mal, zentrale Rolle gespielt. Ich find's sehr, sehr interessant, aber es ist, ich find's wirklich teilweise voll schwer vorzustellen, wenn man da nicht dabei war, wie das halt damals war. Ne, also das ist wirklich so krass auch war. Ja. Ne, mit den, wie du gerade gesagt hast, dass halt es ja wirklich dann massiv Probleme untereinander gab in den Stadtteilen.
Also ich war ja auch damals schon sehr viel an der Hauptwache, also auch unter der Woche. Und da waren halt auch so die Lamina-Jungs. Ja, und ich bin dann halt auch mit Martha von Sweatshirt dann an die Hauptwache gekommen. Und da gab es dann auch erstmal so dumme Sprüche hier. Damals gut... weil wir halt viele Deutsche waren und die halt viele Ausländer, waren wir halt erstmal so die Nazis, ja. Und die waren halt die Kanaken, sage ich jetzt mal so ein bisschen, ja. Und dann haben sie aber gesehen, dass das eigentlich nicht so ist, ja. Das, sondern ich hatte ja auch immer blonde, lange Haare gehabt und haben dann halt auch gemerkt, dass ich, oder dass der Großteil von uns politisch gar nicht interessiert waren an irgendwas, ja. Und irgendwie haben sie dann gesagt, ja, komm, komm doch her oder so, ja, und dann hast du dann gesagt, hier, pass auf, wir sind doch alles Frankfurter, ihr habt ja auch Bock auf Schlägereien, ja, wenn ihr wollt, kommt doch mal mit zum Spiel. Und dann sind die irgendwann mal beim, ich glaube, zu Hause gegen Schalke oder so, sind wir dann wirklich da so mit knapp 200 Leuten von der Hauptwache Richtung Bahnhof gelaufen und davon waren 50 Jungs halt von der Hauptwache mit dabei, ja.
Okay.
Und da haben auch die Schalker dann schön durch die Stadt gejagt.
Ja. Verstehe. Okay, dann wurde kurz, wie sagt man, nee, fusioniert.
Ich meine, da war natürlich auch, das Problem war, dass in der Zeit auch viele Skins auch bei uns mitgelaufen sind.
Ja.
Also jetzt nicht Mitglieder als Adlerfront, aber Fußballkultur. Und die waren natürlich eher davon nicht so begeistert. Mhm. Ja, die haben dann gesagt, hier, warum sollen jetzt nicht, ich sag jetzt mal, hier so viele Ausländer mitlaufen. Ich wiederum fand es geil, weil ich habe mir gedacht, naja, umso mehr auf unserer Seite sind, umso besser. Ja.
Ja.
Mir ging es darum, halt den Gegner aus der Stadt zu jagen wieder. Ja. Und mir waren die halt lieber von ihrer Art her. Ja. Ich habe ihr gesagt, die Skinhead-Kultur, mit der konnte ich nichts anfangen.
Ja.
Und ich fand es halt einfach geil, wenn die da mitgelaufen sind. Ja.
Ja. Ich muss auch sagen, das ist, wirst du vielleicht auch miterlebt haben, dann so ein bisschen, das ist relativ schnell aus Frankfurt verschwunden, auch so, das Phänomen, oder?
Mit den Skinheads meinst du jetzt?
Und ja, ich meine. Dieses, ich sage es mal, einfach rechtsorientiert. Gibt's ja, bestimmt also, irgendwo immer noch in Frankfurt, aber ich finde, fällt nicht auf, oder? Sieht nicht so aus zumindest, ne? Also.
Gut, also. Heutzutage haben sie keine Ahnung.
Ja, stimmt. Ja. Heutzutage sieht es anders aus, vielleicht ist das Problem, ja. Damals haben sie sich halt schon.
Ja, gut, es war ja auch nicht jeder Skin rechts. Ja,
ja, genau.
Also es gab ja auch diese Oi-Skins, die waren dann halt eher unpolitisch, sondern da ging es auch ein bisschen um diese Musikgeschichte.
Ja.
Ich meine, die Onkels waren ja früher, vorher waren ja wohl auch Punks gewesen, ja. Und waren. Aber die waren ja damals auch bei uns im Stadion, also im Block noch.
Ja.
An die kann ich mich auch noch dran erinnern.
Ich finde es aber immer interessant, dass. Mit Marc haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen, dass sowohl in der Fußballszene als auch in dieser Gangszene, das ist so, ich glaube, für jemanden Außenstehendes schwer zu verstehen manchmal, dass es doch schon eine krasse einmal Modebeeinflussung gab oder immer noch gibt und das auch wirklich dort vorherrscht. Ne? Also Marc hat ja auch so ein bisschen beschrieben, auch jetzt aus den Filmen, ich meine, einer, also zumindest für den Otto Normalverbraucher bekannt ist, der ist, glaube ich, der heißt einfach nur Hooligans, ne?
Ja, die, oder der Green Street oder so.
Ja, genau, den meine ich, glaube ich, das ist der. Genau. Mit Charlie Hunnam. Mhm, genau.
Auch da die, taucht halt viel mit Stone Island auf.
Genau, sowas, die Mode, die da so dann gezeigt wird, dass das halt so voll die Rolle spielt. Weißt du, was ich meine? Also wenn, theoretisch, wenn man, jetzt mal blöd gesagt, weißt du, wenn man jetzt irgendwie, ich glaube, ein Otto Normalverbraucher würde, wenn du mit dem über Hooligans sprichst, niemals darüber nachdenken, dass es da eine bestimmte, ich sage jetzt einfach mal, Mode, Kleiderordnung, wie auch immer, gibt. Weißt du, was ich meine? Hm. Das ist schon, also ist schon krass, aber das ist halt wirklich da, ne?
Ja, ich glaube, dass dieses Stone Island, im Grunde genommen waren es die Italiener, die es zuerst getragen haben, ist ja auch eine italienische Marke, ja. Ich habe die zum Beispiel selber entdeckt, 86 in der Männer Vogue. Da hatten die schon Werbung gemacht halt von Stone Island. Und da fand ich die Marke schon optisch einfach geil. Und 87 habe ich dann entdeckt, dass es einen Laden gibt in Frankfurt, 58 bei Heights. Das ist im Westend, Grunberger Straße. Die hatte damals schon CP Company und Stone Island. Das war damals eine Firma und Bonneville. Und da habe ich für 800 D-Mark mir so einen Stone Island Parker gekauft. 87, ja. Hatte damals noch meine Lehre gemacht. Also es war, ich glaube, zwei Monatsgehälter. Aber ich wollte die Jacke unbedingt haben. Also ich kann mich noch dran erinnern, weil ich damals noch, da war es, gab es das Vogue, diese Diskothek, wo danach ja das Omen kam.
Ja.
Und da hatte ich die Jacke dann, da gab es auch mal ein Foto, ja, von 87, wo ich die Jacke anhab. Deswegen weiß ich noch ganz genau, wann das war. Aber da war mir das nicht bewusst, dass das mal wirklich beim Fußball so eine krasse Marke wird. Ja, also es gab ja auch kein Internet, wo man dann sehen konnte, oh, hier, die Engländer haben das ja auch alle an. Mhm. Und die kamen dann auch später. Das erste bekannte Foto war dann, wo der deutsche Mob 1989 in Rotterdam ankommt. Und da hat dann zum Beispiel auch einer von uns, auch ein Mitgründer von der Adlerfront, der hat auch eine Stone Island Jacke an. Mhm. Und die Engländer behaupten ja immer von sich, dass sie so die Ersten waren, ja, mit Stone Island. Ja. Aber das, wie gesagt, das war damals noch nicht so ausschlaggebend. Also dass wir gesagt haben, hey, wir führen jetzt Stone Island in Deutschland an. Das war einfach Zufall, ja, dass wir so die Vorreiter waren. Genauso wie Red Wings. Das ist ja eigentlich auch so ein typischer Frankfurter Schuh.
Ja.
Da kannst du wirklich sagen, da war deutschlandweit Frankfurt der Vorreiter. Da haben wir ja schon 85, 86, haben wir da bei dem Red Wing Store schon die Schuhe gekauft, ja.
Ja, das ist tatsächlich so. Ja, das ist auch ein. Mit meinem Vater könntest du einen 4-Stunden-Podcast über das Thema Red Wings machen.
Oder was auch ganz krass war bei uns beim Fußball, Best Company halt, gell?
Das kenne ich gar nicht.
Auch eine alte italienische Marke, das waren so diese, eigentlich so diese Popper-Sweatshirts.
Aha.
Hat ein Sweatshirt damals auch schon, glaube ich, um die 300 D-Mark gekostet. Also Best Company, Olmes Caretti, muss man gucken.
Ja.
Und, oder Eisberg, Pullover, 800 D-Mark.
Wenn ich jetzt gerade diese Preise höre, ist so verrückt, weil ich habe eine Zeit lang gedacht, wenn man jetzt so über diese aktuellen ganzen, ich sage es einfach mal, Modemarken spricht, so, keine Ahnung, Balenciaga und das, was da alles so gibt, was so extrem teuer ist. Ich habe gedacht, das wäre jetzt erst so eine relativ neue Entwicklung, aber anscheinend waren die Sachen ja damals schon sehr, sehr teuer.
Ja gut, also man muss nur wissen, wie man rankommt.
Natürlich. Naja, man muss irgendwo in einen alten Sportladen fahren und fragen, ob man aus dem Lager welche haben kann.
Genau, ja.
Aber das finde ich auch witzig. Also die Story hast du ja auch schon mal bei Marc im Podcast erzählt. Schöne Grüße an der Stelle.
Ja, und auch absolute Empfehlung, sich das anzuhören.
Ja, auf jeden Fall.
Den verlinke ich auch nochmal.
Ja, den werden wir auf jeden Fall verlinken. Und da musste ich schon so schmunzeln über diese Geschichte mit der Dame, mit dem alten Sportgeschäft. Weil ich kann es mir halt auch ein bisschen bildlich vorstellen, weil ich bin in Rödelheim groß geworden, wir hatten den Sporthöfle. Das war wirklich ein ganz, ganz kleiner Turnschuhladen.
Da gab es nur noch den Berndhäusel bei euch hinten.
Stimmt, den Sportberndhäusel gab es auch noch, genau.
Du wirst lachen, auch da habe ich noch alte Nike-Schuhe, okay. New Balance, Lecoq Sportif.
Okay.
Der hatte locker auch noch 200 Paar Schuhe da hinten drin im Lager.
Siehste? Und ja. Ich bin im Sporthöfle gewesen und das war, also da konnte man damals keine coolen Schuhe kaufen eigentlich. Wahrscheinlich waren sie hinten im Lager oder du hattest es schon weggekauft, aber das war so, da hast du halt, doch ich weiß noch, es gab, den kannst du mir auch sagen, wie er heißt bestimmt, es gab mal von Adidas so einen, auch Jogging-Schuh in so einem leicht hellblau mit gelben Streifen. Der ist auch jetzt irgendwann mal wieder gekommen.
So ein Adi-Razor oder sowas.
Kann sein, ja. So ein Jogging-Schuh halt. Den habe ich mir damals da gekauft, im Sporthöfle.
Bevor wir jetzt wieder in die Schuhrichtung gehen, weil das habe ich mit den anderen Jungs, die auch auf der Hauptwache unterwegs waren. Ich muss mir das immer noch mal vorstellen, aber wenn es so viele verschiedene Gruppen dort gab, sorry, wenn ich jetzt noch mal so einen Bruch mache, aber so, und es war, wie muss man sich das vorstellen? Ich meine, erstmal kann man sagen, ungefähr wie viele verschiedene Gruppen es da gab und wie dieser Alltag da aussah, weil ich meine, theoretisch muss das, also wenn ich mir jetzt die Hauptwache angucke, dann muss das ja erstmal richtig
so groß, ja,
voll sein dort und wie man da miteinander klargekommen ist. So, ich sag mal so tagtäglich, wenn es man nicht unbedingt gekracht hat oder hat man sich da in eine Ecke verzogen oder wie, ich weiß. Also ich meine, wir wissen, da war der Ivi mit den BMXern, dann die Breaker-Jungs und was auch immer.
Skater gab's ja auch noch.
Ja. Genau.
War schon voll. Ne?
Ja gut, also die einzige Gang, die ja wirklich an der Hauptwache war, war ja nur Lamina. Okay. Also alle anderen waren ja hauptsächlich, Club 77 war halt einfach nur in Bockenheim. Ja, also die meisten waren ja oder Bornheimer Boys oder Bombers und wie so, dann gab es dann höchst die Chinos, glaube ich, noch. Also ich würde jetzt mal so sagen, um die 30 Street Gangs gab es damals.
Wow.
Ja.
Aber es waren nicht die Gruppen, die an der Hauptwache...
Nein, an der Hauptwache waren eher so, war wirklich nur Lamina.
Okay, aber das andere waren dann eher so, sag ich mal, die sich ja mit ihrem Hobby dort vereint haben. Also der sagt mal jetzt Breakdance oder BMX Skater oder irgendwie sowas, okay. Also es war einfach der Treffpunkt.
Genau, ich meine, die Hauptwache war ja relativ groß, war ja auch, waren jetzt auch keine Autos, die da rumgefahren sind, ja. Also... ja, die BMXer, das hat mich alles nicht interessiert oder Skater. Man hat sie wahrgenommen. Es gab auch mal eine Aktion, da waren wir auch an der Hauptwache und da kamen dann auch irgendwelche Gegner an und da haben sogar ein paar Skater ihr Skateboard genommen und sind mit draufgegangen. Fand ich eine lustige Aktion, ja.
Also zu euch? Also,
genau, haben uns
auf
unterstützt.
Eure Seite und, okay, genau. Verstehe. Ja gut, klar, sind ja auch Frankfurter gewesen, ja, wahrscheinlich, die Skater.
Oder es gab auch mal eine Aktion, da waren, glaube ich, ein Treffpunkt von den Tets.
Ja.
Oder Rockabillys irgendwie, da war auch ein Konzert und da waren die dann auch mit 200-300 Leuten an der Hauptwache. Und wir sind halt auch da mit 150 Mann direkt vom Stadion gekommen und dann haben wir uns halt mit denen da gerade gekloppt. Ja. Hat sich einfach so ergeben.
Die Tets machen eigentlich voll den freundlichen Eindruck. Ja. So, wenn man sie so wie man sie sich vorstellt, weißt du, wenn man so.
Ja, ich finde, diese Kultur fand ich auch immer geil. Ja,
auch sehr mutig, ne?
Ja, also, die Mode fand ich geil, die Musik fand ich geil, die Autos, diese da, die alten Abischlitten fand ich geil, ja. Ich bin auch ein großer Fan von Eis am Stiel, ja.
Stimmt, das ist auch genau die Zeit, ja. Stimmt. Kann man sich aber heutzutage schwer angucken, finde ich.
Nee, das ist halt mehr so auch die Musik.
Ja,
fand ich auch.
Ja. Ja,
fand ich sehr geil. Und Sibylle Rauch.
Stimmt, die hat ja noch eine Hauptrolle gespielt
damals. Genau.
Ne? Ja, genau. Ja, so.
Im Vorfeld, als du gekommen bist, vorhin hast du auch gesagt, so die We Were the Crown Jungs hast du auch damals, also beziehungsweise es war ja vorher sogar noch, hast du ja auch kennengelernt.
Ja, auch durch die Hauptwache. Also ich meine, ich kannte Moses, da ist er auch vom Sehen, da hatte ich mit dem gar nichts am Hut, ist er da noch BMX gefahren und sowas. Ich weiß gar nicht, wie sich das ergeben hat. Ja, ich glaube, wahrscheinlich durch einen Pino, der war ja auch relativ früh an der Hauptwache als Breakdancer. Also ich muss auch dazu sagen, diese amerikanische Kultur, was Graffiti angeht, Breakdance, Hip-Hop, und das hat mich auch sehr, sehr fasziniert. Ja. Aber ich war weder ein guter Graffiti-Sprüher noch ein guter Breakdancer, ja, und ein Rapper schon gar nicht, aber ich fand es halt immer geil. Ja. Mhm. Also so bei mir fing es auch 1980 an mit, ich glaube, Curtis Blow, dann Sugar Hill Gang, ja, Rapper's Delight und dann der Clou war dann Afrika Bombada, Blended Rock. Also da war ich dann Feuer und Flamme. Ja. Vorher so in der Jugend war es dann erst Kiss, fand ich geil, also 70er Jahre, weil auch durch dieses Maskierte, dann kam halt AC/DC und dann 1980 fing es dann so. Da.
Es ist witzig, ich habe jetzt schon echt mehrere Leute kennengelernt, die, unter anderem auch ich, erst irgendwie, ich sag jetzt mal Überbegriff Rock, ne, so gehört haben, aber dann irgendwie vom Hip-Hop infiziert wurden.
Hm. So. Ich meine, so der meiste von meinem Umgang hatte ja damals dann Onkelz gehört.
Ja.
Hat mir überhaupt nicht zugesagt.
Krass.
Also ich glaube 90% meines Umgangs oder Freundeskreis, damals alle, haben alle Onkelz gehört. Gut, gab ja nicht so viel Auswahl. Ja.
Stimmt. Also was ich aber auch verrückt finde, ist, dass wenn man jetzt, dass man mit heute vergleicht, also auch diese ganzen Modegeschichten und so, oder dass auch Sachen wiederkommen, man hatte ja früher viel weniger, ich sag's mal, kreativen Input. Weißt du, du sagst jetzt, klar, meinetwegen jetzt der Film Warriors, so als man kann sich uniformieren mit verschiedenen oder den gleichen Kleidungsstücken, aber auch die Inspiration zu sagen, keine Ahnung, heute wirst du ja überall konfrontiert mit welcher Schuh ist, keine Ahnung, gerade cool oder welcher ist besonders oder welchen muss man unbedingt haben oder, weißt du, oder auch bei Kleidungsstücken ist ja so, das gab es ja früher nicht. Also außer jetzt vielleicht von dem Film.
Naja, er hat ja gesagt, so wenn er Puma hatte eine Schule. Also.
Nein, das gab's schon, diese Abgrenzung. Aber wo kam für euch damals die, ich sag jetzt einfach mal Inspiration her, außer jetzt vielleicht von dem Film.
Ja.
Weißt du, was ich meine? So, sonst gab's ja nicht viel. Also gut, dann später gab's vielleicht noch MTV oder so, wo man dann Musikvideos sehen konnte und man sagt, ah, cool, coole Klamotten, was die tragen. Aber
ich meine, ich hab's ja auch nur von irgendjemandem, der vor mir das getragen hat, abgeguckt. Außer jetzt bei Stone Island, da bin ich wirklich selber drauf gekommen. Aber
guck mal, das erzählst du gerade wie klassisch durch eine Zeitungswerbung.
Genau, damals die Männer Vogue, ja. Genau. Das war ja so die erste Modezeitung, ja.
Ja.
Und aber jetzt nochmal zum Thema We Wear the Crown. Ich weiß zum Beispiel auch nicht mehr, wie ich dazugekommen bin. Also ich habe die Jungs an der Hauptwache halt kennengelernt und dann irgendwann mal so mitgegangen. Es gab ja damals auch schon so ein Treff, wo man so ein bisschen Kampfsport da trainiert hat mit den Jungs. Und ich hatte dann, keine Ahnung, den Moses kennengelernt, den Mark Francis, DJ Starscream, ja. Mhm. Und noch ein paar andere. Der Mark Francis war nämlich auch immer an der Hauptwache, jetzt weiß es wieder. Ja, der war ein guter Freund von Carlos damals gewesen. Da hat sich das dann irgendwann ergeben. Ja, mein Vater hat eine Firma gehabt mit einem Firmenwagen. Und da haben da, glaube ich, so 9, 10 Leute reingepasst. Und da habe ich die Jungs dann hier nach Wiesbaden, Mainz, nach Würzburg ins Airport gefahren und zu den Auftritten.
Mhm.
Und so, da war ich dann quasi, dadurch bin ich zu den Jungs auch noch dazu gekommen. Fand ich halt auch immer geil. Ja,
ja klar.
Aber für mich war das auch schon so wie so eine Gang, weißt du, wie The Crowns. Und da habe ich dann halt auch immer dann in Mainz oder Wiesbaden schon immer so geguckt, ob da vielleicht eine andere Gang irgendwie was machen will. Ja, die anderen haben sich halt dann fürs Tanzen interessiert oder für die Musik. Ich habe dann immer schon so
aufgepasst,
wer bildet sich da irgendeine Gruppe oder Gruppierung, die vielleicht jetzt sagt, hey, lass uns doch mal die Frankfurter weghauen. Ja. Das, wenn du das halt drin hast, da guckst du immer. Ja.
Ja. Aber es gab's ja auch früher. Also Pino hat ja auch ein bisschen erzählt, dass es.
Ja, gerade mit Berlin gab's ja immer genau, da so.
Dass leider nicht immer nur gegeneinander getanzt
wurde. Genau, bei den Hip-Hop-Champs, ja.
Ja.
Da ist ja, glaube ich, gab's ja einen vom Helge damals, vom Bomber, von dem Graffiti-Sprüher, der hat ja auch einen riesen Champ gemacht und da habe ich ihm auch damals schon angeboten, hier, wir machen von der Adlerfront irgendwie so 10, 15 Leute, wir machen Security. Da hat er auch gemeint, nee, braucht er nicht und so. Und genau an diesem Tag kamen die Berliner, ich glaube, mit dem Bus, 50-Mann-Bus an, haben ja die Kassen geplündert und da gab es auch richtig Ärger. Ja,
ja stimmt, das hat Pino erzählt, glaube ich, das Leute. Ja. Auch verrückt, ey, dass man sich ins Auto oder in einen Bus oder in mehrere Busse setzt, um aus Berlin bis hierher zu fahren. Aber?
Ja, ich habe damals auch, gab es auch immer diese Battle of the Year beim Breakdance.
Ja.
Und das war doch auch oben in Offenbach da, Stadthalle, glaube ich.
Mhm.
Da habe ich dann auch mit dem Ingo Zahn, weißt du, der war mit mir und der Feedback, der Errol,
ja.
Die haben mit mir dann auch, haben wir aus dem Kofferraum raus, haben wir Schuhe verkauft. Und da kamen dann auch da die Jungs aus Paris an, auch mit einem 50-Mann-Bus und dachten, oh geil, hier, der verkauft einer original alte Nike-Schuhe und sowas.
Ja.
Habe ich auch noch Fotos.
Stark. aber das finde ich halt auch geil. Das erinnert mich, hat auch ein bisschen was von der Hip-Hop. Beim Rap und beim Hip-Hop hat man immer gesagt, so früher wurden ja diese Mixtapes und so aus dem Kofferraum verkauft. Das hast du ja im Prinzip mit Schuhen gemacht.
Genau, ja.
Aber lass uns gerade da noch mal kurz drauf zurückkommen, weil du hast ja gesagt, wir haben jetzt zwei Stationen vom Laden, ne? Beim zweiten waren wir, glaube ich, vorhin kurz stehen geblieben, oder?
Also ich glaube, es waren schon Kofferraum und dann waren es, ich glaube, beim dritten oder so. Wir waren noch am Öderweg.
Das war der erste Laden, genau, quasi, ja. Und dann im Holzgraben, der zweite Laden.
Und dann kam Nummer drei.
Dann kam Nummer drei, eine größere Fläche.
Ja.
Aber das wird dann halt auch moderner, ja. Also das war dann nicht mehr mit original alten Schuhen.
Mhm, okay. Das, aber auch, oder?
Nee, gar nicht mehr. Ich hatte dann auch gar keine Zeit mehr, weil die Firmen kamen dann an und also jetzt Nike, sage ich jetzt mal, haben gesagt, hier, dein Konzept gefällt uns gut. Wir machen jetzt hier, das nannte sich damals Nike Quick Strike.
Aha.
Und da hast du so, da fing es dann an mit diesen limitierten Schuhen. Ja, und dann hatte ich einfach gar keine Zeit mehr, mich um diese alten Sachen zu kümmern.
Aber war das für dich irgendwie, wie soll ich sagen, war das, hast du dich da dem Markt angepasst gefühlt oder war das einfach, weil du eh keine Zeit gehabt hättest?
Nee, das war halt was Neues, ein neues Thema. Ja. Ich meine, ich hatte tausende von alten Schuhen und da gibt es auch noch viel mehr Geschichten, wo ich war und in welchen Kellern das dauert halt alles jetzt zu lang. Und
okay.
wenn ich davon jetzt noch erzähle. Nee, es wurde dann interessanter, weil ich meine, da kamen dann wirklich auch Firmen wie Umbro oder K-Swiss und so, die damals noch nicht so viel erreicht haben. Ja, die kamen dann halt auch an und sagten, oh, hier, dein Laden ist geil und wir haben mal limitierte Schuhe, wir wollen die nur bei dir verkaufen. So war auch alles cool und interessant, ja. Und dann machst du halt auch erstmal so deine Erfahrung. Ja.
Mhm.
Aber im Endeffekt war es so, dass eigentlich nur damals dann so Nike wirklich interessant war.
Mhm.
Die anderen Firmen, die haben sich nicht gut verkauft. Ja,
ja, ich wollte gerade sagen, Nike ist irgendwie immer so ein, wie sagt man, so ein Dauerbrenner geblieben, ne?
Ja, für viele.
Ja.
Ich meine, du siehst, wie viel Air Force wieder getragen werden.
Ja.
Die waren ja auch eine Zeit lang weg, ja. Ist jetzt nicht, also der Schuh selber gefällt mir überhaupt nicht, ja. Ich fand ihn noch nie gut.
Hm. Ja, aber ist schon. Aber ist auch so ein Modell, was irgendwie immer wiederkehrt. Und da war es ein bisschen die Zahlgalerie von da, ne?
Und dann kam irgendeiner an und sagte hier, Promo, wenn du Bock hast, die Zahlgalerie hat einen riesigen Leerstand, ja. Die wollen das Publikum verjüngern und die haben ein gutes Angebot gemacht und dann hatte ich quasi Glück, dass ich so die letzten drei Jahre von der Zahlgalerie, bevor sie abgerissen wurde, nochmal rein konnte. War natürlich ein ganz kommerzieller Weg, ja, aber das war halt der Weg, wo du dann auch wirklich Geld verdient hast.
Ja, klar.
Ja.
Muss ich sagen, finde ich auch schade, tatsächlich, weil ich finde, wenn man es vergleicht ein bisschen, vielleicht ist es aber auch ein bisschen Nostalgie, die bei uns mitschwingt, ich finde, im Vergleich Zahlgalerie, man darf es wahrscheinlich nicht direkt vergleichen, aber das Maizeil ist so komplett andere Welt. Also ich fand die Zahlgalerie halt schon auch geil mit diesen vielen kleinen Läden und dass du halt, wir sind immer mit der Rolltreppe oder mit dem Aufzug hochgefahren und dann
runtergelaufen. Einmal, ja, klar.
Und du bist halt an jedem Laden vorbeigelaufen.
Ja.
Und hast auch bestimmt, wenn du was, sag ich jetzt mal, gesucht hast zum Kaufen, dann auch was gefunden, aber auch so war das irgendwie, oder auch mal was Neues zu sehen, das war irgendwie cooler. Und ich finde, jetzt ist es so, die Läden sind alle riesig im Maizeil und, also weiß nicht, es ist irgendwie, das Einzige, was ein bisschen einladend ist oder lustig aussieht, ist diese eine ganz lange Rolltreppe. Von ganz unten bis ganz oben.
Ja, aber auch das.
Aber es ist so.
Nichts Besonderes mehr.
Ja. Genau. Ja.
Nee, Zeitgalerie war schon cool. Ich fand die damals schon geil, als die gebaut wurde, fand ich das schon sehr faszinierend. Ja,
ja. Ja, ja und ich fand halt, es hatte Schaden, dass die Läden nicht so groß sind. Also du hast halt irgendwie gefühlt.
Ja, wobei, du hast ja schon ein paar gehabt, die gingen schon über die.
Ja, du hast ja damals, Benetton war ja unten.
Ich genau sagen, die waren ja.
Die hatten eine riesige Fläche. Ich hatte dann Glück, ich konnte dann auf die Fläche vom Danny Schuhs. Und die waren ja direkt im ersten Stock. Da bist du direkt mit der Rolltreppe hoch und warst quasi bei mir im Laden, ja.
Mhm.
Und das war dann so meine New Balance Zeit.
Mhm.
Also da habe ich das meiste Geld eigentlich oder den meisten Umsätze mit
Sind New die auch Balance. Auf dich zugekommen? Oder war das dann so dein Geschmack?
Nee, die hatte ich vorher schon als Kunde.
Ah, okay.
Und ich fand die dann irgendwann auch geiler als Nike, ja. und war auch bei Nike dann auch die letzten Jahre gar kein Kunde mehr gewesen. Aha. Und New Balance war halt, du hattest den Vorteil, es hat eine Hausmutti hat die getragen, normale Jugendliche, dann aus der Hooligan-Szene viele, aus der Ultraszene. Mhm. Also es ging halt wirklich so in alle Richtungen. Und das war halt für mich ganz gut. Ich meine, der hatte ja auch in den 90er Jahren einen sehr schlechten Ruf als Nazi-Schuh, sage ich jetzt mal, ja.
Ach, war das so?
Ja, war so. Also die Firma war komplett weg.
Wow. Mhm. Ich hab dann irgendwann auch mal ein paar gehabt, fand die auch echt geil eigentlich, aber hatte die nie so auf dem Schirm tatsächlich. Aber ich wusste nicht, dass es mal...
Dirk hat die schon immer getragen.
Stimmt.
Aber die waren damals auch in den 80er Jahren schon so teuer. Die waren ja teilweise made in USA. Und wenn du, ich hatte mal so einen alten Sportcheck-Katalog.
Ja.
Und die haben 300 D-Mark damals schon gekostet, wow. Teilweise, ja.
Okay. Und das war ein Nazi-Schuh?
Ja.
Also ja, oder wurde so abgestempelt irgendwann?
Genau, genau.
Weil den halt wahrscheinlich viele anhatten?
Genau. Es waren so die 90er Jahre, ja. Gab es halt so eine Phase, wo du dann halt bei diesen rechten Demos hast du halt dann viele Jugendliche gesehen, die dann halt New Balance angezogen haben. Ja.
Auch verrückt, gell, wenn du irgendwie so eine Sportmarke bist und dir halt denkst,
schade. Ja, ich meine, das war ja mit Fred Perry oder Lonsdale, stimmt, auch Fred nicht Perry anders. Auch so. Ja.
Ja, stimmt.
Ja gut, das ist halt, man sucht sich das aus und macht es dann zum eigenen Ding und dann...
Ja. Bei den anderen, es ist ja nicht so, dass nicht. Jeder, der einen Fred Perry Polo trägt, gleich ein Rechter ist oder sowas, ja.
Nee, aber das Problem ist halt, wenn es halt leider in der Mehrheit den Anschein erweckt, ist es halt blöd.
Ja.
So, ne? Also ich hätte auch mal ein Lonsdale-T-Shirt.
Ich auch, ja.
Nicht rechts. Ich fand das sogar geil. Das war weinrot mit gelber Schrift. War schön. Und war Zeigalerie dann schon das Ende dann?
Ja, das war eigentlich schon absehbar. Also
nee, ich meine auch das Ende von deinem.
Ach so, ja, nee, zu der Zeit ist halt auch mein Sohn zur Welt gekommen.
Okay.
Und meine Frau hat dann auch gesagt, hier, pass auf, Pomo, du warst jetzt 15 Jahre, hast du jetzt den Laden gehabt. Und wir hatten dann überlegt, ob ich draußen wieder was Neues mache. Und aber ich hatte irgendwie auch so gesagt, hier. Die Luft ist raus. Ich habe mit dem Laden alles erreicht, was man erreichen konnte.
Ja.
Ein bisschen Geld gespart. Und dann haben wir gesagt, nee, jetzt, ich bin jetzt schon so in so einem Alter, wo ich einfach mein Kind aufwachsen sehen möchte.
Ja.
Und dann haben wir wirklich so beschlossen, okay, das war's jetzt. Ja.
Und war das, wobei ich, also meine Frage wäre jetzt, war das schwer, ich sage es mal blöd, sich davon zu trennen, aber ich kann es mir wahrscheinlich selber beantworten, weil du hast ja schon gesagt, dass diese Leidenschaft, das zu sammeln und diese alten Schuhe zu haben, ist ja schon ein bisschen früher irgendwie, sag ich mal, weggegangen, ne? Und dann war's, aber dann war es ja schon dann, also es war wahrscheinlich immer noch eine Leidenschaft von dir, aber dann schon eher nur noch Business am Ende, oder würdest du sagen, es war trotzdem noch...
Nee, das war Business, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Ja?
Das war einfach nur gucken, dass du jetzt einfach noch so viel es geht Geld mitnimmst und sagst, jetzt hast du genug, dass du dich zur Ruhe setzen kannst. Diese Zeit, die du jetzt, die letzten 9 Jahre, die ich mit meinem Kind verbracht habe, sensationell, reisen und ja, du kannst ihn zu den Sportkursen fahren, ihn zur Schule bringen, Kindergarten abholen, also das ist unbezahlbar. Und ich meine, all das bedingt habe ich auch viel erlebt und gerade durch diese Sneaker-Geschichte bin ich so viel rumgekommen auf der Welt, dass ich einfach sagen kann, okay, jetzt widme ich die Zeit einfach meinem Kind,
ja.
Meinem Sohn.
Ja, ich kann mir das schon vorstellen. Wenn man ja so viel erlebt und gesehen hat, dann kommt irgendwann auch so der Punkt, wo man sagt, okay, ich habe, also was soll noch kommen?
Hm.
Gefühlt, weißt du, oder also ja.
Ja gut, ich glaube.
Ich habe jeden Schuh der Welt gesehen. So ungefähr. Und auch verkauft vielleicht.
Ja, da kam auch eine Generation hinzu, auch diese ganze Hipster-Generation. Und das ist dann auch nicht mal authentisch, wenn du mit 50 in so einem Laden stehst, weißt du, und da kommt ein 14-Jähriger an und ja, hast du den Cheesy da und ich brauche den und das. Nee.
Aber das würde mich interessieren, weil das ist ja jetzt auch. Also, ich habe jetzt gerade verstanden, ich habe immer gedacht, dass dieser Hype, wie man es ja nennt, dann gab es den ja damals schon. Also schon zu deiner Zeit, weil wenn du erzählst, es gab Leute, die haben dir aus dem Kofferraum die Sachen abgekauft, weil die unbedingt auch diese Schuhe haben, dann gab es das ja, ich sag jetzt mal, im Kleineren damals auch schon. Jetzt sagst du natürlich, ist es viel leichter, weil du halt, theoretisch kannst du ja jeden Schuh irgendwie im Internet bestellen, aus egal welchem Land.
Das gibt's nicht, die Zelten noch vor den Läden.
Das ja, nein, ja, aber auch nicht mehr, das ist auch vorbei, ist schon lange vorbei.
Ja?
Ja, ja.
Ich will auch nicht sagen, dass du jeden Schuh bekommen kannst. Ich sag nur, du hast theoretisch die Möglichkeit oder mehr Möglichkeiten an Schuhe ranzukommen oder an seltene Schuhe ranzukommen. Ich meine, es gab es damals auch schon Sneakermessen oder Turnschuhmessen?
Ja, es gab ja in Berlin noch einen Laden, der das so zeitgleich, das auch so, kann ich ja den Namen sagen, der Soulbox damals, der Hikmet hatte das auch so ein bisschen, so wie ich gemacht, auch angefangen mit so alten Schuhen. Also wir haben uns damals schon in den 90er Jahren, als ich da das Blended hatte, der kam dann auch schon zu mir und hat dann bei mir auch alte Schuhe gekauft. Und ja, also der hatte schon so diesen gleichen Plan gehabt, aber der hat es natürlich auch ganz anders aufgezogen. Also der hat das ein richtiges Business draus gemacht. Für mich war das ja einfach nur mein Hobby, damit ein bisschen Geld verdienen, durch die Welt reisen. Mir hat das schon gereicht, ja. Und da kamen auch Leute an und haben gesagt, hier, warum machst du nicht einen Sneaker King in Hamburg oder in München oder in Berlin, habe ich mal, nee, ich bin Frankfurter, das ist hier meine Welt, ja, und hier bleibe ich auch. Also ich wollte da auch nie ein riesiges Business draus machen.
Ist aber am Ende vielleicht manchmal auch schöner.
Ja, also, muss jeder für sich selber entscheiden.
Genau, muss jeder für sich selber wissen, aber ich kann das Gefühl sehr gut teilen, dass man sagt, ey, so, ich habe hier mein Ding, das ist das, was mir Spaß macht, weil was wäre dann draus geworden? Dann hättest du, hart gesagt, 5 Filialen in 5 verschiedenen Städten Deutschlands, musst aber dann da am Ende ja auch die Kontrolle drüber halten. Und
ja.
Da bist du aber auch ganz weit weg von dem, was du eigentlich gemacht hast. Genau. Weil dann verkaufst du nämlich keine Schuhe mehr oder interessierst dich für Schuhe oder sonst irgendwas, sondern hast du ja nur noch eigentlich diesen organisatorischen ganzen Aufwand. So, ne?
Ja.
Also. Aber ich wollte noch mal, weil wenn du sagst, die Zelten nicht mehr, das war ja so eine Zeit, also kann das nicht, sowieso nicht nachvollziehen, so in diesem Ausmaß. Aber ich finde jetzt auch, dass man das so ganz viel mitkriegt, dass sie auch diese Sneaker-Messen haben und was für Preise bezahlt werden für manche Schuhe, und die man eben nicht überall kriegt. Ne? Weil die dann speziell sind oder so eine limitierte Auflage oder ja. Das ist für mich nicht nachvollziehbar, muss ich sagen. Also diese Preise.
Ach so, die Preise? Okay. Ja.
Diese Preise für Schuhe, also ich finde auch, ich glaube, wir haben mit Daniel auch drüber gesprochen, dass gewisse Preise noch legitim sind von der Qualität her und so, und dann irgendwann, wenn sie in irgendwelche Höhen gehen, sind die dann halt einfach nur noch abgehoben und auch nicht mehr zu rechtfertigen. Und ich verstehe manchmal nicht, wenn man so einen Schuh, jetzt so ein Yeezy oder keine Ahnung, für zigtausende von, weil der selten ist.
Ich finde, das ist halt das Ding, wenn es in die Tausende geht.
Ja, ich weiß nicht.
Was hast du vorhin gesagt, was war da so der teuerste? Dem du, also so, was ist teuerste? So,
ja gut, ich habe...
Mal abgesehen, was die Engländer dafür bezahlt haben, die sie dir abgekauft haben. Aber ich meine jetzt so, was du so...
Also ich hatte auch schon mal Glück gehabt. Ich habe dann irgendwelche limitierten Nike Air Max 95 gehabt. Die waren so komplett reflektierend. Die habe ich auch bei irgendeiner englischen Kette gekauft. Ja. Die gab es damals auch in Deutschland nicht. Und den habe ich wirklich eiskalt bei mir im Laden für 1000, ich glaube D-Mark war das noch, verkauft. Und den hat auch wirklich einer gekauft. Das war halt einfach ein Preis, den ich mir selber festgesetzt habe, weil ich habe den ja auch nicht billiger gekriegt. Die haben mir damals auch knapp 300 D-Mark schon gekostet.
Ja.
Und den habe ich dann mal wirklich mal für 1000 D-Mark. Das war so der teuerste.
Ja.
Die hatte ich nur zweimal dann gehabt quasi.
Zwei Paar?
Genau.
Jeweils für 1000 Euro?
Oder D-Mark, glaube ich, waren das noch. D-Mark, ja.
Und Käufer hast du gefunden natürlich.
Ja.
Das Ding ist ja, Käufer finden sich ja immer irgendwie.
Ja. Ich meine, die meisten, die da gezeltet haben, das waren irgendwelche Reseller, ja, die wollten dann unbedingt den Schuh haben. Und keine Ahnung, was jetzt regulär da kostet, so von Adidas, diese Yeezys.
Boah, ich habe auch keine Ahnung.
300 Euro, keine Ahnung.
Ja.
Ja, und die kaufen die sich und verkaufen sie dann
Für
1.500, je nachdem.
Geht's auch gar nicht mehr um den Schuh, sondern um den Markt und die Kohle,
genau,
die
machen
kann. Ich glaube auch, leider, also wenn es nicht so ist, dann sollten uns jetzt an dieser Stelle die Turnschuh- und Sneaker-Sammler, die uns zuhören, uns schreiben. Aber ich glaube, dass leider vieles oder bei einigen nicht mehr darum geht, wie bei dir vielleicht, den Schuh zu haben und zu sagen, ich habe den und ich sammle die, ne? Sondern viele, die auch jetzt vielleicht da zelten oder gezeltet haben, was ja, wenn es jetzt nicht mehr gibt, kaufen die halt, um sie dann später für viel Geld wieder weiterzuverkaufen. Das glaube ich halt eher, ne?
Ja.
Dass dieses gar nicht.
Ja, ich glaube, es gibt schon viele Sammler, weil ich meine, die Faszination ist ja nicht weg. Also außer bei dir, weil du alles schon. Aber es gibt ja noch genügend Leute, die. Das kann ich ja auch nachvollziehen, das, darum geht es mir ja gar nicht. Aber diese exorbitanten Preise, wo
du. Ja, aber wenn du überlegst, ist es ja bei vielen Sachen so. Wenn du überlegst, es gibt ja auch so Sportsammelkarten, da gibt es auch, das ist eine kleine Pappkarte, die haben die eingeschweißt, die fassen die nur mit Handschuhen an, die kosten irgendwie auch. Gibt's auch,
da habe ich auch noch
für sehr, sehr
viel. Ich war mit meinem Sohn jetzt auf der Comic-Con.
Ja.
In Stuttgart, glaube ich, war die. Und da war eine Pokémon-Karte, die war da eingeschweißt.
Ja, so.
Mein Sohn hat gerade so diese Pokémon-Karten, der sammelt die auch, ja. Und da war eine, ich glaube, 300.000 Euro.
So.
Ja, das ist irgendein Original, als die da gerade rauskam, ja.
Da ist doch ein Schuh für 1200 okay eigentlich noch.
Und er meinte dann eiskalt, ja, ihm haben sie schon 500.000 Euro geboten und er hat ihn nicht verkauft.
Wow.
Ja. Das ist jetzt die Frage, was versteht man weniger? Ja, den stimmt. Wert der Karte oder dass er sie nicht verkauft hat?
Ja, stimmt. Wow. Eine halbe Million. Okay, aber da musst du ein wilder Sammler sein, der bei einer halben Million sagt, nein, die will ich trotzdem nicht behalten.
Dieser eine YouTuber, der hatte eine Pokémon-Karte um seinen Hals hängen, der hat eine Kette draus gemacht, die hat über 1 Million gekostet, irgend so ein Glurak oder keine Ahnung, wie die alle heißen. Ich habe auch schon mehrere Pokémon-Phasen hinter mir. Ich blicke immer noch nicht durch, aber zum Glück ist gerade nicht mehr.
Pause, okay.
Ja, aber ganz ehrlich, aber in der Phase auch. Also die Jungs, die haben Karten und dann gibt's Card Market oder sowas. Da kannst du die Karte eingeben und dann kannst du gucken, was die wert ist und was die gehandelt wird. Und meine Jungs hatten halt auch welche, wo du gesagt hast, okay, ich habe gesagt, okay, die kriegt ihr nicht mehr los, weil ihr schmeißt die hier rum, da sind Ecken und Kanten dran, die anderen packen die aus und machen die gleich in die Hülle.
Ja.
Ihr nehmt die mit in die Schule oder was auch immer. Aber ja, okay, da sind echt schon Preise manchmal dabei, auch für Karten, die du wirklich haben kannst. Aber dann über Amazon und sowas, dann konntest du gleich 100 von den krassen Karten kaufen, wusstest, die sind gefälscht, dann waren Fälschungen im Umlauf und so, wie bei den Schuhen.
Ja, Thema Fälschung, pass auf, Promo. Wir haben ja hier einen Barbesitzer, der ist nie da, der Siggi, weil der ist sehr umtriebig und ist immer unterwegs, aber der schickt uns über WhatsApp immer ganz gern mal Fragen. Für unsere Gäste, die hier sind. Ich spiele hier seine Frage jetzt mal vor, weil wir gerade hier beim Thema Fälschung waren.
Gutes Divi, die Siggi hier, gell? Hier, was ich sagen wollte, ich bin leider ein bisschen unterwegs, deswegen kann ich nicht da sein, wenn ihr da mit dem Pomo, glaube ich, seid ihr da, gell? Der da die Schuhe da macht und so. Bin ja gerade ein bisschen unterwegs in Asien und so, weil ich gucke halt so ein bisschen Expansionspläne und so, weißt du? Und da habe ich mir jetzt mal überlegt, weil ich das ja auf der Straße jeden Tag sehe und worauf kann ich denn hier achten, dass ich mir hier nicht so die gefälschte Schuhe hier andrehe lasse. Ich meine, Speise und Nikes und so, die kriegst du halt nicht für 8 Euro, also nicht so echt, weißt du. Vielleicht kann er das ja mal sagen, worauf sollte man denn achten, dass man merkt so, nee, es sind schon richtige Schuhe so. Das würde mich mal interessieren. Also, euch einen schönen Abend, gell, der Siggi.
Ja. Meint ihr das jetzt ernst?
Ja, das ist eine ernst gemeinte Frage.
Okay. Also ich muss, Gott sei Dank, ich habe mit Fälschungen noch nie was zu tun gehabt.
Nee?
Und ich glaube, die sind auch mittlerweile so gut, dass du da, ich meine, das sind ja die teilweise,
sind
die,
so gut, du?
Ja. Das sind ja auch teilweise dieselben Fabriken.
Das habe ich auch schon ein paar Mal gehört.
Ja, ne? Das ist ja auch, ich meine, ich könnte jetzt auch gar nicht mehr sagen, was jetzt von Moncler, jetzt als Beispiel, oder Gucci oder Prada, diese Fälschungen, die sehen so authentisch aus, ja, könnte ich die alles gar nicht mehr sagen. Ja, also ich würde das mittlerweile auch gar nicht mehr sehen, ja, ob der Schuh jetzt von Nike gefälscht ist oder nicht.
Ja.
Also ich hatte mal, damals kennt ihr diesen Nike Air Rift, das ist so, wo die Zehen so getrennt sind. Das war wie so eine Sandale oder.
Ach so, ja, ja, natürlich.
Ja,
also. Wie so ein Barfußschuh so ein bisschen.
Genau, daraus. Genau.
Ja, ja.
Da hatte ich mal jemanden, der hatte mir die waren auch recht cool, der Schuh, auch sehr bequem. Und da hatte mir jemand mal auch aus China irgendwie einen Karton mitgebracht. Du hast das nicht gemerkt, ja. Also, ich hatte die Schuhe auch verkauft. War natürlich über den Preis erfreut, dass ich die so günstig gekriegt habe, ja, und hab mir die auch angeguckt, nichts. Also ich hatte ja auch welche als Original da und irgendeiner hat dann gesagt, hier Pomo, ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass der Schuh gefälscht ist, dass das ein Fake ist? dachte ich, oh scheiße, ich habe was im Glück genommen nur 2 oder 3 verkauft von denen. Hab die dann auch sofort, das waren jetzt auch nicht,
ach so,
20 Paar waren es jetzt gewesen, weil ich dachte, oh, obergeile Farbe, gibt's nur für den asiatischen Markt, ja.
Ja, ja.
Du hast es nicht gemerkt. Also alles, Etikett in, mit den Größenangaben und sowas, ja. Und das Problem ist natürlich, wenn dann eine Reklamation ist, kannst du ja den Schuh nicht mehr irgendwie bei Nike dann zurückschicken, ja, und sagen, hier, der Schuh geht, löst sich auf oder so. Und daher, die sind mittlerweile alle so gut.
Ja, das ist verrückt. Ja. Ich hab auch ein Kollege von mir, der hat mir mal so ein paar Screenshots geschickt von verschiedenen Modellen und ich wollte zum Beispiel von auch von Nike unbedingt diesen Presto nochmal haben. Gibt's ja auch in ganz verschiedenen Farbkombinationen. Und ich hatte den damals zum Beispiel mal ohne Schnürsenkel.
Mhm.
Also so zum Reinschlüpfen.
So als Slip-on.
Mhm. Aber auch geschlossen komplett hinten, ne? Und dann meinte er so, ey, ich weiß nicht, ob ich kenne da jemanden und so. Ich dachte erst, er redet jetzt von jemandem wie dir, der die dann wirklich besorgen kann. Und ich wusste nicht, dass er kennt jemanden, der halt einfach Fälschungen oder Fakes besorgen kann. Und hat er mir halt Bilder geschickt, meinte so, guck mal, es gibt leider nur die und die und die und die und die. Und mit so Preisen drunter. Und ich denke mir so, warte mal, so, hä? Irgendwie so 30 Euro oder 50 Euro, was ja auch jetzt nicht wenig ist, aber ist im Vergleich zu einem normalen Schuh ist schon die Hälfte oder weniger als die Hälfte. Dachte, ja, weißt du was, komm, dann nehme ich mal den. So. Das hat dann gemeint, aber es kann einen Moment dauern. Sag ich, ja, dann ist halt so. Dann hat es aber wirklich auch, glaube ich, 3 oder 4 Wochen gedauert. Wahrscheinlich kamen die irgendwo aus Übersee. Und dann kam der Schuh an und ich habe auch dann witzigerweise, wird das quasi original davon, ist anscheinend auch irgend so ein Sneakerhead-Sammlerstück, geht bei 700 Euro los.
Mhm.
So, und den, ich hatte den halt, aber die Fälschung davon. Aber ich habe dann auch mal geguckt, also ich habe ja leider kein Original gehabt, um den daneben zu halten. Aber auf Fotos, du hast gefühlt keinen, also da waren auch so krasse Details dran an dem Schuh, du hast das nicht, du hast den
also ich war auch nicht mehrmals in Paris auf diesem Flohmarkt, da der Porte ja. Clignancourt, diese Station. Und da gibt's ja hunderte von Sneaker-Ständen. Ja, und da fing das schon auch an, wo ich gesagt habe, ey, das kannst du nicht mehr sehen, ob das jetzt eine Fälschung ist. Ja, ich meine, da wollte ich natürlich auch immer für den Laden gucken, dass ich dann Modelle da wiederhole.
Mhm.
Ja, dann lernst du halt irgendeinen Algerier kennen oder Tunesier oder Marokkaner. Die machen ja alle da die Stände. Und da denkst du auch, oh, obergeile Farbe von dem 1er Air Max oder geile Farbe von dem Nike Air Rift oder von dem Presto oder sonst was. Ja, ja. Denkst du, oh, super, gell? Aber dann denkst du auch, aber wie willst du jetzt feststellen, ob das eine Fälschung ist oder nicht, ja?
Und
du konntest ja damals auch nicht im Internet gucken, dass du anhand der die haben ja so eine Nummer, weißt du, mit dem Farbcode und wenn du die eingibst, dann bei Google, dann siehst du ja, was dabei rauskommt, ja? Das konntest du ja damals alles nicht machen, ja?
Ja.
Und die hatten halt echt geile Schuhe, aber wie gesagt, das war mir dann auch alles zu unsicher.
Ja, vor allem in deinem Fall ist ja noch, ich sag mal so, wenn man als Privatmann auf die Nase fällt und halt irgendwie einen gefälschten Schuh kauft, der halt eigentlich vielleicht 30 Euro kostet,
genau.
Kaufst halt für 120. Ey, aber am Ende, wenn er genauso aussieht und trotzdem bequem ist und dann ist es halt so und am Ende merkst du
es ja von außen auch nicht.
Von außen siehst du es nicht, vielleicht merkst du es sogar selber noch nicht mal am Ende. Aber wenn du das halt als Händler quasi denn einkauft und dann halt im Laden verkauft und irgendjemand würde das merken, ist natürlich, das kann natürlich auch
peinlich, das ist
peinlich.
Einfach für mich peinlich.
Ja.
Und es kann ja dann halt auch dementsprechend hohe Strafen.
Einmal das, geben, aber auch für den Laden kann es ja auch scheiße sein.
Ja.
Von wegen so, ey, guck mal, der, keine Ahnung, hier, Sneaker King verkauft Fakes.
Hm.
So. Also kann ja, geht ja ganz schnell.
Und ja, logisch.
Heutzutage ist ja noch schlimmer. Ein schlechter Post über irgendeinen Laden und der Laden ist zu.
Hm.
Ja.
Ja, aber es laufen auch sehr viele mit gefälschten Sachen rum.
Ja, klar, ich glaube, dass der Markt riesig ist.
Ist doch, wenn du einmal über die Zeit gehst, ja.
Bei Klamotten. Ich glaube, bei Klamotten ist es noch mehr, ne, als bei Schuhen. Ich glaube, Schuhe ist gar nicht so einfach, oder?
Also gerade, weil du bei
Balenciaga
sagst und sowas.
Ja, okay, also, das stimmt.
Morgens in der S-Bahn fahre, dann weiß ich nicht,
ob die
frage ich mich, warum die alle S-Bahn fahren, wenn die so Schuhe.
Ja, stimmt. Ja, gut, das stimmt. Aber stimmt, aber ich finde es halt schon so bei so Taschen und allgemein bei Klamotten, also bei Oberteilen, so finde ich es noch.
Das ist echt noch krasser. Krass. Also, ich war mal in Istanbul. Waren wir auch auf so einem Bazar-Ding. Da habe ich mir auch, keine Ahnung, für 10 Euro so zwei Lacoste-Polohemden, aber ich wusste, dass die falsch sind. Aber einfach so aus Spaß, mehr oder weniger. Die habe ich ja heute noch. Die Qualität ist super krass.
Also da muss ich auch sagen, bei Lacoste, die Original, die sind alle eingegangen.
Meins auch.
Ja, so eine Scheißqualität. Und ich brauche ja durch meine Körpervolumen brauche ich ja teilweise 8XL, also Größe 8, das ist ja dann 3XL oder sowas, ja. Und ich muss in 8 kaufen, weil wenn sie eingehen, dann gehen sie wenigstens auf 7 runter, aber das ist so eine Scheißqualität mittlerweile.
Ich habe mir auch einmal so ein, es gab mal so, das auch ein bisschen länger schnell gab es so einen Moment, da waren diese sehr bunten Polos modern, also mit verschiedenen Farbkombination auch als Streifen und so. Und da hab ich mir einmal so ein Poloshirt von Lacoste gegönnt für, glaube ich, 95 Euro oder so. Einfach einmal gewaschen und nicht mal zu heiß gewaschen. Mhm. Ich konnte es einfach nicht mehr anziehen danach.
Bei mir auch alles, also entweder wie so Lappen
ja,
oder eingegangen.
Ja.
Also für mich so gute Qualität ist weiterhin Fred Perry, die Polos oder Polo Ralph Lauren. Mhm. Hatte ich auch immer nur gute Erfahrungen bis jetzt.
Ja, ich finde sowas auch, ich finde sowas dann total ärgerlich, wenn man irgendwie keine Ahnung, auch sich ein schönes T-Shirt gekauft hat und dann geht's einfach ein. Und das ist so cool, danke. Und auch, ich weiß manchmal auch gar nicht, ob es dann daran liegt, ob man dann doch lieber teurere Sachen, aber das haben wir ja gerade gehabt, so. Die teuren Sachen sind dann auch nicht immer besonders, leider. Ich hatte noch eine Frage, warte mal. Ich habe zu dem Thema Schuhe sammeln und so. Ich hatte mal so ein, welcher war denn der Air Max, der hinten der wirklich dieses fette Air-System hatte, was so immer so rund ging und wo man rund durchgucken konnte?
Ich glaube, der 97er.
97er, genau, stimmt. Den hatte ich mal.
Silberne war ja so der erste quasi.
Genau. Hm. Und den hatte ich mal in der. Warte mal, stopp. Der 97er ist, der hat das ja fast durchgehend, das Air-System. Ja. Nee, genau. Das ist der Silber und den gab es dann später aber auch in Gold oder in Schwarz und in Weiß. Ja. Nee, den meine ich nicht. Der hat nur hinten das Airfenster, ist aber auch ziemlich dick und geht so hinten rum. Ist aber auch von hinten offen. Müssen wir gucken, welcher Jahrgang das war.
Ich habe keine Ahnung.
Können wir später nochmal googeln. Aber auf jeden Fall habe ich den in der Oktoberfest Edition gehabt. Mhm. Anscheinend, was ich da Idiot damals nicht wusste, gab es den relativ selten, weil den haben wir tatsächlich von Nike, wurden wir eingeladen aufs Oktoberfest und haben den, wir haben so einen Maßkrug geschenkt bekommen, da war so ein kleines Nike-Zeichen drauf und irgendwie ein bisschen was drauf. Und jeder hat von uns so ein paar von den Air Max in der Oktoberfest Edition bekommen. Die waren braun. Unten im Airfenster konntest du so ein bisschen so dieses typische Blau. Weißt du, wie diese Bayern-Tischdecken dann sind, diese mit den Chaos?
Flagge.
Flagge, Entschuldigung. Und innen drin war der Schuh auch so, schwarz-weiß kariert und hatte eine kleine Brezel.
Okay.
Also der sah echt lustig aus. Und der war so leicht so Velour-Leder. Mhm. Und ich, Idiot, habe den halt angezogen. Ich fand den ja auch ganz okay. So. Und ich dachte mir so, ja, zieh ich ihn halt an. Und dann ist mir aber später, ich habe den halt nicht so oft getragen. Und dann dachte ich mir so, als ich dann irgendwann mal online geguckt habe, was der so auf dem amerikanischen Markt zum Beispiel abgeworfen hätte, wenn er noch ungetragen und verpackt gewesen wäre, habe ich mich auch geärgert, dass ich den zweimal anhatte und nicht...
Sag mal eine Summe. Was wollten
Sie? Es waren locker so 1.200, 1.500 Dollar so in dem Schnitt.
Okay.
So, ja. Also ist jetzt auch nicht so immens viel Geld, aber es ist, ja.
Naja, für einen geschenkten Schuh.
Für einen geschenkten Schuh, den man dann halt hätte zu Geld gemacht, wäre es besser gewesen. Ja, aber ich habe auch mal eine Phase, da habe ich das, also ich bin auch sehr Turnschuh interessiert gewesen und ich hatte dann auch hier so diese hier typischen Ikea-Regale, hatte ich so als Raumtrenner bei mir in meiner kleinen Wohnung und da habe ich dann immer so ein paar so reingestellt, so ein bisschen aus dem Schuhladen. Irgendwann habe ich gedacht, so, was machst du eigentlich da, du Idiot? Und habe ich so nach und nach halt angefangen, auch tatsächlich die Gebrauch zu verkaufen einfach, weil es immer welche gab, die dann irgendwie, die auch günstige Gebrauch gekauft haben, weil selber noch vielleicht angezogen haben. Und da bin ich dann auf diesen Oktoberfest Edition Air Max gestoßen, da habe ich mich ein bisschen geärgert, dass ich den anhatte, ja. Das war ein bisschen blöd, weil, wie gesagt...
Kann mir nicht passieren.
Nee, aber 1.500 Dollar wären es, glaube ich, sogar gewesen, ja. Ja, aber da habe ich auch gedacht, so, okay, ist schon verrückt. Aber was ich echt sehr interessant fand, sind diese ganzen... die diese Schuhe neu, ich sage jetzt einfach mal, designen. Also weißt du, die nicht nur bemalen, sondern auch, also es ist ja wirklich richtig feine Handarbeit, was die machen. Die trennen ja dann teilweise manchmal so Stückchen Nähte.
War doch auch mit Louis Vuitton und Gucci.
Gab's auch, stimmt.
Ja, mit diesem Leder, stimmt, was sie da reingemacht haben. Ja.
Genau, Das finde ich schon ganz, das hat schon was irgendwie, wenn es jemand kann. Also ich guck da so, wenn ich habe mal so ein paar Videos gesehen, wo die Schuhe verschönern, gucke ich da gerne zu, weil das irgendwie
Ist schon krass, aber trotzdem, was heute auch überhaupt möglich ist, weil du kannst ja deinen eigenen Schuh designen. Ich habe jetzt gerade irgendwie im Internet gesehen, hat, keine Ahnung, ein 12-Jähriger so einen Nike-Schuh gemalt und die Eltern haben ihn den dann zu Weihnachten geschenkt, wie er ihn gemalt hat.
Ach so, okay, das habe ich noch nicht gesehen.
Also es gab ja von Nike diese Nike-ID-Geschichte, das fand ich auch ziemlich geil.
Ja.
Da war ich dann auch, also hatte das Glück, dass in Berlin eingeladen wurde, in diesen Studios.
Da konntest du die Farbkombination, glaube ich,
selber machen. Genau, die Materialien, genau, ja, also da hatte ich einige Air Max One, durfte ich da machen. Ja, das war eine coole Sache. Und dann haben sie es ja auch so gemacht, dass quasi im Online konntest du das dann auch alles selber machen.
Ja.
War schon eine gute Idee.
Ja. Das kannst du, glaube ich, bei Vans habe ich es auch gesehen online. Mhm. Kannst auch eigene Farbkombinationen. Aber wirklich vom Schnürsenkel bis zur Sohle und so.
Aber das Lustige ist, wenn du dann irgendwann mal so in die Nike-Outlets gefahren bist, hast du dann ganz viele Schuhe gesehen, die wurden halt nie abgeholt, ja, von den Leuten. Die haben sie zwar designt.
Ach
ja,
so.
Okay. Ja, ja. Und da steht dann halt irgendein Name dran und keine Ahnung, wie die dann da hingekommen sind.
Ach so, dann kann man sich für wahrscheinlich relativ kleines Geld den Schuh kaufen, weil...
Ja, Klaus.
Klaus drauf, okay, genau. Geil, okay. Hast du noch was, Tobi?
Ja, ja, tatsächlich.
Ach stimmt, du hattest doch, genau.
Ja, es hat vorhin nicht mehr gepasst, aber wenn wir so in die offene Fragerunde hier gehen, wie bist du von deinem Kordanzug in Braun mit den Adidas dann auf Nike umgeschwenkt? wir haben am Anfang ganz viel von Nike geredet und dann hast du erzählt, dass du mit dem Adidas-Anzug und so weiter und so fort an Weihnachten und so weiter und ich finde, das ist ja immer so... nicht, Glaubensfrage ist jetzt zu hoch, aber dieses Adidas-Nike-Ding, das war zumindest früher bei uns immer so, entweder hast du viel Adidas getragen oder halt Nike, also nicht so oft beides, muss ich sagen, war bei mir zumindest früher so.
Hast nicht du mit war es nicht sogar der Marc, dass ihr mich fertig gemacht habt, weil
Julian
Smith. Mir wurde gesagt, man darf keinen, als Beispiel, man darf keinen Adidas-Trainingsanzug tragen und dann Nike-Schuhe.
Hab ich auch nie gemacht.
Promo?
Sehe ich genauso.
Okay. Also du hast auch...
Nike-Schuhe zum Nike-Anzug oder... Ja. Das Einzige, was man mal so gemacht hat damals, Lacoste-Trainingsanzug und dann halt...
Gut, mit anderen Marken ist das nicht so wild. Also ich hatte dann auch, keine Ahnung, irgendwie, aber...
Aber liegt es daran, dass es auch dann von Lacoste nicht so coole Schuhe gibt?
Damals gab es ja noch gar keine
Schuhe. Oder gar keine Schuhe,
deswegen. Ja, mittlerweile, die gehen ja auch teilweise. Also die sind relativ schlicht, finde ich. Ich werde auch mal so welche, aber... Es ist so, wenn jetzt eine Adidas-Jacke mit drei Streifen und ich habe jetzt meine Reeboks an, das stört mich dann auch nicht, aber ich gehe nicht mal zum Müll mit einer Adidas-Traininghose.
Also nochmal zum Thema, Konfirmation war ja relativ früh. Ja, also
schon Weihnachten.
Und die Nike-Schuhe kamen ja dann erst später. Es gab ja nur Adidas oder Puma. Stimmt, und ich glaube, die ersten, das 81 würde ich jetzt mal sagen. Also vorher gab es noch diesen Adidas Allround. Das war dieser weiße, hohe auch. Ist so ein Knöchel mit schwarzen Streifen. Das war quasi der Vorgänger. Und dann kam halt der Nike Blazer raus. Ja, das 82 war das jetzt, glaube ich, ja.
Weißt du noch, was der Blazer gekostet hat damals?
Boah, das kann ich
nicht. Weil mein Vater sagen. Mein Vater hatte tatsächlich...
Ich würde mal um die 100 D-Mark sagen schon.
Ja, das kann 80 sein.
Bis 100 D-Mark.
Weil mein Vater hatte nämlich auch einen der ersten... Sag ich, das muss dann der Blazer wahrscheinlich gewesen sein.
Ja. Der war einfach nur weiß mit leicht hellgrau, sage ich
genau.
mal.
Genau. Ja. Und der ist wirklich kein Turnschuh-Fan. Und der erzählt dann manchmal auch so, ja, ich hatte doch damals auch die. Die haben doch schon über 100 Mark oder 100 Mark gekostet. Da habe ich mich auch schon gefragt, warum der Schuh so teuer ist irgendwie.
Aber ich kann dir auch gar nicht sagen, normalerweise weiß ich viel, wo ich welchen Schuh gekauft habe, aber... Ja. Das ist einfach zu lange her.
Ja, klar.
Also das
nee, ich hatte tatsächlich im Hinterkopf das Gespräch mit dem Julian, weil wir das ein bisschen auseinandergenommen haben mit dem Steve, weil ich verstehe das auch gar nicht, weil früher war das halt einfach so. Also, und ganz ehrlich, ich gebe das sogar an meine Kinder so weiter. Ja, also aber ich sag mal ganz ehrlich, ich kann es nicht machen.
Ich werde euch ziemlich hoch und heilig versprechen, dass ich auf meinen Adidas-Trainingsanzug nie wieder.
Im Endeffekt kannst du machen, was du willst. Also, aber wenn dich jemand sieht wie wir, oder dann denken wir uns schon unseren Teil. Nein,
Ja, ist okay, es tut mir leid. Ich habe mir dann ja auch extra danach noch ein paar Adidas gekauft, damit ich immer, wenn ich einen Anzug anhabe, den überhaupt anziehen kann.
Ich habe so eine geile Adidas-Jacke, aber ich habe keine Adidas-Schuhe, deshalb ziehe ich die Jacke fast nie an. Okay. Diese Weise, diese Trainings. Ja, es ist ja, krank manchmal ein bisschen, ist, aber ist okay. Es ist, sorry, nee, aber es ist irgendwie, ich bin gar nicht so der modische Typ, aber so manches
Sachen, ist okay.
Ja, aber ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Das war halt einfach früher so. Das ging nicht.
Okay.
Also ich hatte auch früher Adidas-Schuhe und so weiter und so fort.
Wie steht ihr zu Socken? Oh, geht auch nicht, oder? Okay. Habe ich schon ein paar Mal jetzt gesehen und da bin ich auf eurer Seite. Finde ich auch komisch.
Also für mich war jetzt so ein Schuh zum Beispiel, dieser Nike Free. Das war für mich so der Teufel unter den Schuhen. Ich fand diesen Schuh so abartig hässlich, ja. Mhm. Und die Leute haben den ja so gefeiert, ja. Ja. Aber selbst wenn man mir, keine Ahnung, 1000 Euro im Monat gegeben hätte von Nike, dass ich den Schuh trage, ich hätte gesagt, nein, geht nicht.
Ja, der hat auch.
Und Puma fand ich halt auch immer furchtbar. Also immer scheiße.
Haben die es jemals überhaupt nicht,
die waren nicht so breit. Ich hatte einmal Fußballschuhe von Puma und danach nie wieder, weil die haben immer scheiße gesessen.
Aber kann man da sagen, dass die es irgendwie mal, wie soll ich sagen, geschafft haben wieder irgendwie? Nicht wirklich, finde ich. Also für mein Empfinden nicht. Also in so, ich sag mal, in so eine Kategorie zu kommen, dass man halt nicht sagt.
Also mir gefallen auch Nike-Schuhe nicht mehr, muss ich auch sagen. Also nicht bei mir nur noch New Balance.
Ja?
Made in UK, made in USA, Top-Qualität, bequem, optisch einfach gut. Ja, also Nike trage ich auch gar nicht mehr, seit Jahren nicht mehr. Da ist auch nichts mehr dabei, was mir irgendwie nur annähernd zusagt.
Aber alte gibt's ja immer noch.
Ja, aber...
Nicht mehr dein Ding?
Nee.
Aber würdest du auch sagen, dass das auch so eine, ich sag jetzt mal, Folge davon ist, dass du halt dich sehr viel damit beschäftigt hast und das halt irgendwie auch alles mehrfach gesehen hast und...
Gehört wahrscheinlich auch so dazu, ja. Ich fand zum Beispiel auch damals den ganz clean Adidas Stan Smith, fand ich immer sehr geil.
Ja.
Aber der wurde dann auch so durchgereicht oder so durchgelutscht, ja. Und oder der Superstar, der Superstar, fand ich auch mal cool mit den Fettlaces, so dieser Hip-Hop-Zeit.
Ja.
Hatte ich auch ein paar gehabt, ja. Und fand das auch geil immer in diesen alten Breakdance-Videos. Aber den haben sie ja auch dann immer wieder aufgelegt und da dachte ich, oh, das ist doch irgendwann mal durchgelutscht, so ein Schuh. Ja, genau wie Air Force One. Für mich ist das so ein Behindertenschuh, wenn ich den sehe. Ich kann den. Das tragen dann auch Leute wirklich nur, weil sie denken, hey, der Schuh ist jetzt voll angesagt, der ist jetzt voll cool, haben aber überhaupt keine Ahnung irgendwie. Hm. Und so geht das mit vielen Schuhen. Ja.
Hast du den Jordan-Film gesehen?
Nee.
Wo es um den Schuh geht?
Nee.
Also quasi wie das dazu kam, dass der Schuh, also dass Jordan zu Nike geht und den Schuh macht und so?
Ist ganz, nee, habe ich
ganz,
nicht gesehen.
Ganz interessant. Nee. Also es ist natürlich ein Hollywood-Film, ne? Als ob dann am Ende alles so ist, wie es im Film dargestellt wird. Aber es ist ganz, ganz interessant. Aber da finde ich auch witzig, die Entwicklung, dass man halt... ich habe tatsächlich letztens, ich wollte mir einfach einen Basketballschuh kaufen, weil ich halt Basketball spielen möchte damit. Das ist echt schwierig.
Na gut, ich habe mir noch nie einen Schuh geholt für eine Sportart oder sowas. Dass ich jetzt gesagt habe, ich brauche jetzt einen Jogging-Schuh zum Joggen gehen. Nee, also ich mache
das wirklich. Aber früher war das nicht so. Also ich habe früher auch, also früher konnte man mit den, keine Ahnung, wenn du dir halt Jordans gekauft hast, konnte man damit, also die wurden halt irgendwann auch mal gemacht zum Basketballspielen, weil er ja selber damit auch gespielt hat.
Und das siehst du, also so habe ich auch nie gehabt, Jordans oder so, hat mich nie interessiert.
Ist aber auch,
glaube ich, eine andere Sportart gewesen. Ja.
Wollte ich gerade sagen, andere Generation, bisschen andere Generation noch vielleicht, andere Sportart. Ist dann wieder ein Unterschied, glaube ich. Deine Frage wurde beantwortet?
Ja.
Ich hatte Angst, dass ich dich unterbrochen habe wegen meinem Trainings.
Nee, du hast schon ein bisschen, aber der Puma hat es wieder zurückgeholt.
Okay. Gut. Okay.
Kannst dich nicht rauswiegeln dann.
Ich hätte jetzt noch, aber das haben wir ja eigentlich geklärt, weil abschließend hätte ich natürlich gerne. Aber wir haben ja geklärt, wie es zum Ende gekommen ist. Also tatsächlich ist dann die Schuhära einfach irgendwann geendet, kann man so sagen.
Ja.
Und ich finde es aber auch geil, dass du so locker und entspannt sein kannst, dass du so richtig damit abgeschlossen hast. Also wirklich sagen kannst du, ey, das war eine coole Zeit, das war eine coole Ära, ich habe viel erlebt, war viel unterwegs, habe viel gesehen, aber
ich mein,
irgendwann kommt so.
Das war ja auch über 20 Jahre, was ich da gemacht habe. Ja, also nicht nur den Laden 15 Jahre von 2000 bis 2015, sondern ja auch nochmal 10 Jahre davor, wo das alles anfing und so. Also quasi fast 25 Jahre.
Wie lange bist du jetzt raus? Nochmal?
Seit 2015.
Siehst du, und aber es, trotzdem ist das immer noch ein Begriff. Das, aber wie, also?
Ja, es, das passiert so auch krass. Manchmal, wenn mich Leute auf der Straße treffen und oder man, dann sagt auch einer hier, oh, du bist doch der Pomo, Sneaker King. Ich kann mir nicht alle Namen merken. Klar. Und auch nicht alle Leute, die immer bei mir mal im Laden waren. Das geht gar nicht. Ich meine, bei manchen weiß man's, ja. Aber die sagen dann noch, ah, damals im Holzgraben oder in der Zeitgalerie oder da habe ich bei dir mal Schuhe gekauft, der Laden war geil und freut mich ja auch, ja. Aber es ist halt einfach vorbei, ja.
Ja.
Ich meine, Moses Pelham hat ja jetzt auch seine Abschiedstournee gemacht und sagt jetzt auch so, das war's.
Ja.
Ja.
Nee, ich finde das immer cool, wie soll ich sagen, wenn man auch zu so einem Ende finden kann, also auch für sich selbst, weißt du, wenn man einfach sagen kann, ich habe leider, also oder man hört es ja immer mal wieder auch bei Sportlern oder so, dass die sagen, so keine Ahnung, mit dem Andi Rögner hatten wir auch das Thema, so bis mit dem letzten Kampf, weißt du, dass wenn du als Beispiel, du hast einen Kampf gemacht, ohne zu wissen, dass das dein letzter Kampf ist, weil du dich danach vielleicht verletzt und hättest du vorher gewusst, das ist mein letzter Kampf, ich will nicht sagen, genießt du das, aber weißt du, dann ist es eine ganz andere Wahrnehmung.
Abschluss.
Ganz anderer Abschluss. Als wenn du halt, als wenn das Ende irgendwie, keine Ahnung, als Beispiel jetzt.
Ich habe mir das Ende halt rausgesucht.
Genau, du hast dir das Ende selber ausgesucht. Und es ist nicht so, dass irgendwie, keine Ahnung, der Mietvertrag wird irgendwo gekündigt, du musst da raus und sagst jetzt, ah, soll ich nochmal neu, soll ich nochmal nicht, findet sich nochmal ein Laden, findet sich irgendwie nichts. Und dann war das der letzte Laden. Hm. Obwohl du im Kopf nicht gedacht oder gesagt hast, das ist mein letzter Laden. So, weißt du, du hast halt bewusst wahrscheinlich zum letzten Mal die Tür abgeschlossen. Und hast halt so, das war's.
Ja.
Und das finde ich halt irgendwie, ich glaube, wenn man das so, wenn man so ein Ende setzen kann oder konnte.
Mal dafür gehe ich halt noch gerne zum Fußball. Ja, jetzt auch nicht mal regelmäßig oder so.
Ich wollte gerade sagen, wie konnte das denn heute stattfinden hier? Eigentlich spielt doch die Eintracht heute.
Nee, ich meine, ich war jetzt auch mal mit ein paar alten Jungs wieder auf St. Pauli, übers Wochenende, als die Eintracht da gespielt hat.
Ja.
Schön mit dem ICE, mit guten Jungs da hochgefahren, Spaß gehabt. Und das mache ich halt da so als Ausgleich einfach nochmal.
Ja.
Natürlich jetzt auch, ich gehe jetzt nicht mal zu jedem Heimspiel oder so. Und gehe ab und zu mal jetzt auch mit meinem Sohn ins Stadion. Der hing jetzt das erste Mal auch gegen Bochum beim 7:2, hing er wirklich über 90 Minuten, saß auf dem Zaun. Und das war ein geiles Gefühl. Ja, ich meine, so hat es ja bei mir auch angefangen. Ja. Aber
was würdest du sagen, wenn dein Sohn jetzt Yeezys haben will für 1000 Euro?
Die wird er nicht kriegen.
Okay.
Das soll er zelten. Und was weiß ich.
Sehr gut. Ja. Sehr, sehr gut.
Nee, klar verwöhnt man sein Kind, weil es auch das einzige Kind ist. Und wenn du auch schon etwas älter bist, der wird trotzdem hier immer alles kriegen können. Ja, das geht nicht. Ja. Selbst wenn ich Multimillionär wäre, muss man einfach so einem Kind Grenzen setzen und sagen, hier, wenn du den Betrag ausgeben willst, musst du den halt erarbeiten oder sowas, ja.
Mhm. Okay, ich meinte es doch eher so, ob das. Aber würdest du, mein Sneaker sammeln ist ja immer noch da. Wenn er in diese, ich sage es einfach mal, Fußstapfen treten würde.
Ich kann es ihm ja nicht verbieten.
Nee, geht auch nicht ums Verbieten.
Ich würde ihn da auch schon unterstützen, aber wie gesagt, er wird jetzt 10 erst.
Dauert noch ein bisschen, stimmt.
Ich achte auch schon darauf, ein bisschen, was er trägt, ja. Also
er darf auch keinen Adidas-Anzug und Nike-Schuhe
tragen. Nee.
Sehr gut.
Ja, nee, macht schon Spaß. Ich meine, wenn du halt die Möglichkeiten hast, auch zu sagen, hier, guck mal, das gefällt mir an dir.
Ja.
Ja. Aber er ist schon so selbstbewusst, dass er selber sagt, hier will ich nicht oder das gefällt mir nicht. Ja.
Ich finde aber auch das, glaube ich, was haben wir ja auch gehabt, du hast ja vorhin auch angesprochen mit dem Puma war damals uncool und Adidas war cooler.
So in meinen Augen.
Ja, genau, in meinen Augen. Ja, aber das wurde die Meinung, also teile ich definitiv auch, zumindest damals. Und das ist auch witzig, das hört ja auch nicht auf. Also das ist ja irgendwie immer, also ich glaube, umso älter man wird, kommt man da raus? Weißt du, was ich meine? Dass man sich nicht mehr so drüber nachdenkt. Also der Typ kann ja trotzdem cool sein.
Also ich sehe das ja jetzt auch an meinem Sohn, wie modebewusst oder markenbewusst die halt auch schon sind.
Ja.
Ich meine, gerade durch Internet, TikTok, Instagram, YouTube, der sagt dann auch, ach guck mal, Papa, hier, der läuft ja mit dem Gucci-Fake da rum. Ja, und das schon mit 8 Jahren, weißt du, dass Kinder mit 8 Jahren schon sagt, wissen, was Louis Vuitton ist, Gucci, Prada, ja. Ja, ja. Also das ist schon krass halt. Ja, das gab's ja bei uns gar nicht. Ja,
ja, das meine ich vorhin, was ich, wo du sagst, du hast dein erste Stone Island Pulli war es, glaube ich, ne? Oder ne,
Jacke. 87,
und die Marke, ja, hast du entdeckt in der Männer Vogue.
Mhm. Jetzt da standen ja keine Preise dabei.
Da standen alle keine Preise dabei, genau. Und jetzt hast du ja noch, wie gesagt, viel mehr. Mhm. Also Auswahl, auch wo du deine Inspiration hernehmen kannst oder so, ne?
Ich meine, über die Jahre oder die letzten 20 Jahre hat man dann irgendwann so seine Marken, die man auch immer trägt, die dann halt auch zeitlos sind. Aber ich bin ja auch froh darüber, dass es dann immer wieder neue Marken gibt, weil man will ja nicht immer so rumlaufen, jeder andere auch, ja. Mhm. Aber das ist schon krass, also wie überhaupt Marken dann aus dem Nichts entstehen, ja. Und auch diese Firma, die Sneakerfirma, diese Autry zum Beispiel.
Ja.
Ja, stimmt. Ich meine, vor 3-4 Jahren, ich meine, die Firma gibt's schon seit den 70er Jahren. Ich hatte auch alte Werbeanzeigen von denen. Aber dass die plötzlich so einen Hype erleben, ja, dass da jeder mit diesen Schuhen rumläuft.
Mhm.
Ich meine, das sind teilweise schöne Schuhe, sie sind bequem. Oder was gibt's da noch? Villa, diese mit diesem V aus Spanien.
Ja.
Die du dann so häufig siehst. Und da, dass es trotzdem immer noch Firmen gibt oder Modelabels, die es schaffen, wirklich nochmal so aus dem Nichts zu entstehen,
mhm,
und auch wirklich gute Sachen machen, ja.
Ja. Ja, gut, wahrscheinlich auch halt, weil sie heutzutage ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, mehr Optionen haben, das auch zu zeigen oder zu präsentieren nach außen, weißt du, so.
Ja, aber was es letztendlich ist, was den sogenannten Hype dann ausmacht, das habe ich auch nicht verstanden.
Nee, ist manchmal auch nicht so leicht zu erklären wahrscheinlich, aber ist da.
Ich meine, was ich jetzt auch ganz schlimm finde, Badelatschen mit Socken.
Ja.
Horror. Absoluter Horror. Da sage ich auch zu meinem Sohn, also du kannst vieles tragen, aber trag niemals Badelatschen, ja. Adiletten mit Socken, das ist für mich so Albtraum, ja.
Ja.
Ja. Ich meine, es ist Geschmackssache, aber das verstehe ich nicht.
Verstehe, wer will. Birkenstock mit Socken.
Ja, Horror. Absolute, also so ein No-Go für mich. Ja.
Diskutiert man im Internet darüber, ob das. Finde ich auch geil.
Oder Crocs.
Ja.
Für mich auch der absolute Hassschuh.
Ja, da steige ich mit ein.
Da kann meinetwegen Justin Bieber und wer da noch damit rumläuft, also. Ist
ja.
Horror.
Steige ich definitiv mit ein.
Ich habe ja gehört, es ist jetzt so Halbwissen, dass diese Crocs entworfen wurden für einen Film, ich weiß nicht, ob es in der Zukunft war oder in einer komischen Firma, die sollten so komisch aussehen für so ein bisschen so eine weirde Szene, wo ja, so Arbeiter sind und so futuristische irgendwie so komische, und daraus ist es entstanden und jetzt laufen wirklich alle mit dem
okay, also, okay. Ja, warum nicht?
Auch nicht meins. Wie viel Schuhe hast du jetzt noch?
Nicht viele. Also Sneaker an sich vielleicht 10, ja, das war's. Ansonsten halt Klassiker, Red Wings, Tots-Schuhe, Prada Americas Cup, das sind ja auch Sneakers, die finde ich noch ganz cool. Also 30 Paar Schuhe, mehr habe ich nicht.
Was war der Rekord, hast du gesagt?
Was? 250.
Das war das meiste?
Ja, aber halt in den 90er Jahren, da gab es ja noch keine Sammler.
Nee, genau, okay, aber ja. 250.
Mhm. Ungefähr, ja.
Also wirklich, also die du dein eigen genannt hast.
Genau.
Die nicht irgendwie
nein,
Lager für den
Laden. Nein, die ich zu Hause hatte. Ja.
Aber halt auch nicht, hast du ja gesagt, auch nicht alle deine Größe dann unbedingt manchmal. Oder manchmal nicht.
80% in meiner Größe, die ich dann auch getragen habe.
Ah ja, okay.
Ja, ja.
Also du hast die nicht wie manche Sammler heutzutage eingeschweißt, Schuhkarton und irgendwo
versteckt. Nein, das hat mich damals,
die manchen, wirklich
das hat mich damals nicht interessiert.
Okay, du hast die
Ahnung. Und du konntest ja auch, also ich meine, hätte ich da schon die Ahnung gehabt, wenn ich die jetzt nicht trage und in 20 Jahren verkaufe, ja, der wäre schon heute Multimillionär.
Wahrscheinlich, ja.
Ja.
Na gut, aber den Karton in den Schrank zu stellen.
Das ist aber so. Die kaufen die wirklich. Das ist doch wie mit
dann Lego. Du setzt dich manchmal raus und guckst dir die an und sagst cool und machst sie wieder rein und du machst sie wieder weg.
Ich weiß nicht, frag die.
Also ich meine, wenn der Pumpe sich an die Wand hängt oder anzieht, dann ist es für mich was
anderes. Genau, das meine ich auch. Das finde ich auch. Also du hast die dann auch wirklich, du hast die gekauft, um sie zu haben, aber auch um sie zu tragen.
Genau.
Um zu sagen, um dich selber darüber zu freuen, so geil, ich habe diesen Schuh gefunden, bekommen.
Ich meine, es war ja auch immer, mir war es natürlich auch ein bisschen wichtig, dass die Leute sehen, na, guck mal hier,
Ja.
Da hat er wieder geile alte Schuhe an. Ja.
Genau, dafür muss man sie ertragen. Du tust ja, genau, nicht, ja, die Leute zu dir nach Hause ein und sagen, guck mal, ja, was für coole Schuhe ich im Schrank stehen habe. Nee, aber das ist, mittlerweile ist es wirklich so, die werden gesammelt, um halt aufgehoben zu werden. Aber dann ist es leider halt auch nur so, dass die dann, was theoretisch, wenn du sie dann wieder verkaufst, was wert sind. Das ist ja mit, gibt's mit Lego leider auch, ne? Also, die packen die Sachen ja nicht aus, sondern die werden gekauft, mhm, irgendwo hingestellt und dann werden sie 10 Jahre später verkauft und dann sind die Lego-Sachen.
Das ist alles nur noch ein bisschen.
Wenn wir noch unsere Ritterburg hätten von Lego, original verpackt.
Ich habe tatsächlich die Mondbahn immer noch.
Aber nicht
mal original verpackt. Da gibt's doch dieses Bares für Rares.
Ja, genau. Ja.
Die fährt sogar noch.
Ja, aber die ist nicht original verpackt und da fehlt irgendwas bestimmt. Wenn du das noch alles original verpackt hättest, wärst du...
Ich hab's doch mit allem so. Ich hätte damals Immobilien gekauft.
Ja.
Für kleines Geld. Ich hatte auch Oldtimer, hatte ich auch gehabt, aber ich habe die halt gefahren, ja, weil ich sie geil fand. Aber hätte ich die jetzt irgendwann mal 10 Jahre hingestellt und ohne irgendwelche Lackschäden oder sowas. Aber... Nee,
ich will das besitzen und benutzen.
Und benutzen. Ja.
Genau, sehe ich auch so. Das fand ich heute ein schönes Abschlusswort. Ich möchte die Sachen haben, aber auch benutzen. Magst du noch was abschließend sagen, Pomo?
Nö, danke, dass ich hier sein durfte.
Gerne.
Hat Spaß gemacht.
Sehr gut, das freut uns. Ja. Nee, war uns auch eine wichtige Angelegenheit, dich einzuladen. Was denn?
Du hast deine Kategorie vergessen in 2015.
Das machen wir gleich noch schnell. Ich will nur ganz kurz was abschließen. Okay. Ups. Auch nochmal sorry, dass es dann doch ein bisschen länger gedauert hat, weil du hast ja vorhin kurz gesagt, so ja, du hast gedacht, wir melden uns, dann hat es so lange gedauert. Aber
kein Problem.
Nee, wir freuen uns, dass es am Ende trotzdem geklappt hat. Das ist ja cool. Aber du hast recht, Tobi, Entschuldigung, ich darf im neuen Jahr nicht eine Kategorie vergessen. Wir haben eine Mini-Kategorie und zwar darf sich jeder Gast einen, wäre cool, aber auch mehrere Songs aussuchen, weil wir haben in Sigis Bar eine Jukebox, die man aber dann in Form einer Spotify-Playlist hören kann. Das heißt, es wäre cool, wenn du uns irgendwie vielleicht 1-2 Musiktitel nennst, die du gerne hörst.
Definitiv Afrika Bombarda, Planet Rock.
Okay, ja, hatten wir gefunden, genau, sehr gut.
Dann Planet Patrol, Play at Your Own Risk.
Aha.
So die 2 Lieder, das ist so...
Okay, sehr gut. Ich finde auch, wir machen das im neuen Jahr einfach so, es sei denn, wir beide haben irgendwie was ganz Besonderes, was wir loswerden möchten, dann äußern wir auch noch Wünsche. Ansonsten finde ich, sollte das unseren Gästen.
Ich habe heute Morgen wieder meine Irish Folk Playlist.
Auch schön.
Frühstücksbrote für die Jungs schmieren gemacht.
Finde ich auch gut.
Die kamen in die Küche, haben mich angeguckt wie ein Auto. Hab ich gemeint, ja, ich brauche das halt manchmal. Sehr geht gut. Jetzt in die Schule.
Okay. Ja, dann, ich sag danke an der Stelle, Pomo, an dich. Und,
gerne.
Übergebe zum ersten Mal im neuen Jahr die letzten Worte an den Tobi.
Ja, also erstmal danke, Pomo, dass du da warst. Das ist für mich immer wieder faszinierend zu hören, wenn diese Leidenschaften solche Ausmaße annehmen und dann praktisch ganze Leben bestimmen und dass man praktisch, wie du es am Anfang auch gesagt hast, dein Hobby zum Beruf machen konntest. Sowas feiere ich immer ganz speziell. Aber für meine letzten Worte heute... Ich glaube, das war so ein kleines Thema, das immer mal so ein bisschen aufkam, aber ich fand sehr beeindruckend, was wir eben auch zum Schluss nochmal ein bisschen besprochen haben, deine bewusste Entscheidung, etwas, was du so jahrelang geliebt und gelebt hast, für ein neues Kapitel beiseite zu legen und abzuschließen und dich entschieden hast, die Zeit mit deinem Sohn zu nutzen. Und das finde ich eine sehr große Entscheidung und eine sehr gute Entscheidung, weil gerade heutzutage oft immer dieses Business, was du ja auch gemacht hast und was du gesagt hast, das ist auch alles okay und legitim, und aber dass du gesagt hast, jetzt ist die Zeit, ich habe alles erlebt, ich habe alles gemacht, ich habe mein Business gemacht, ich habe meine Leidenschaft ausleben können, aber jetzt möchte ich mit meinem Sohn die Zeit verbringen, und das finde ich sehr beachtenswert, das wirklich auch mal zu sagen, dass es eben nicht immer nur darum geht, Kohle zu machen oder den nächsten Dollar zu jagen oder was auch immer, sondern irgendwann auch zu merken, was einem wirklich wichtig ist und seine Lebensentscheidung dahingehend zu treffen und das auch wirklich durchzuziehen, und deshalb dafür Hut ab. Und ich finde, das ist auch wichtig, dass man nicht immer nur dem Finanziellen heutzutage oder Marken oder was auch immer, weil das ist ja auch ein gewisser Kontrast in deiner Geschichte, hinterher zu jagen, sondern dann auch zu sagen, okay, jetzt folge ich meinem Herzen und dem, was mir wichtig ist, und begleite das, was nicht immer natürlich ist heutzutage, aber vielleicht auch mehr in den Fokus kommen sollte. Also deshalb Respekt für diese Entscheidung, auch gerade in der Art und Weise, weil man sieht dich im Podcast nicht, aber als du gesagt hast, ich habe das beendet und ich habe das in meinem Willen beendet, dass man in deinen Augen und deinem Gesicht sieht, dass das so ist und dass du das, wie soll ich sagen, dass du das wertschätzen kannst, was du hattest, aber trotzdem keine Träne hinterher weinst, dass es nicht mehr da ist, weil du was gefunden hast, was dir jetzt wichtig ist und wichtiger ist, und dementsprechend achtet auf das, was euch wichtig ist, und entscheidet euch dementsprechend.
Das hast du schön gesagt.
Wenn du alleine bist, geh in Sigis Bar. Komm rum hier. Für Schnaps und Pilz, geh in Sigis Bar. Alles frische Cowboy-Schorle in Sigis Bar.